AutoWeird FM.
Dem Jahr der sogenannten Holger-Qualitätsoffensive, in der wir heute die erste Folge aufnehmen, von sicherlich sehr vielen Folgen, die wir dieses Jahr aufnehmen werden. Mein Name ist Benjamin Dritter und ich lasse mich heute durch die Folge tragen von meinem Co-Podcaster Holger Große-Plankermann. Hallo.
Hallo. Hallo Benedikt. Hallo liebes Internet. Du hast mitgekriegt, dass hier Zencaster dir so einen Countdown mitliefert, oder? Das heißt, nee. du hast mit in den Countdown rein. Das heißt, wir sind jetzt Weird FM, da müssen wir mal. Aber das ist egal. Wir sind jetzt wir sind raw und live und raw.
Und, na gut, dann machen wir einfach weiter. Ich hätte jetzt auch nochmal von vorne angefangen, aber.
Nein. Hallo zusammen. Wir kommen mal wieder zusammen und quatschen mal wieder. Das Internet ist soweit stabil. Das Wetter ist gut und weiß ich nicht. Und
der Himmel ist blau.
Und dein Zimmer ist geheizt.
ja, geheizt. Boah, da könnte ich ja eine Story zu erzählen zu geheizt. Aber die wurde ja schon über diverse Signal-Nachrichten, haben wir die ja schon ausgetauscht, die Story. Ich kann nur Entwarnung geben, ich habe es geschafft, mir ein...
Ah, okay. Richtig. Da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Egal. Ja,
okay. Genau. Es hat zwar 2 Wochen gedauert, aber es...
Sehr gut. Ja, aber bevor du dich hier wieder beschwerst, muss ich ja eine Sache machen.
Richtig, und du musst die Form wahren.
Ich muss die Form wahren und muss das auch ein bisschen in die Länge ziehen. Und muss dich fragen, Herr Ritter, wie geht's Ihnen?
Ja, ich habe ja in der Voraufnahme schon gesagt, ich habe hier ein bisschen zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob es der Wetterumschwung ist oder die allgemeine Schlafsituation, die sich hier mal wieder nicht so bombastisch darstellt. Aber ich habe so ein leichtes Kopfschmerzchen gehabt. Aber als hier die Aufnahme anging, da habe ich sofort gemerkt, ich bin in meinem Element. Und insofern geht es mir jetzt einigermaßen gut und sicherlich gleich auch noch besser vor dem Hintergrund des heutigen Themas, über das ich mich natürlich sehr freue.
Ich weiß nicht.
Und bei dir so? Was ist so? Wie geht's dir so?
Ich weiß noch nicht, ob ich mich freue. Ja, doch, mich geht's. Letzte Woche hat es mich ein bisschen zerlegt. Ich hatte letzte Woche einen Schnupfen, wie man so sagt. Oder den tödlichen Männerschnupfen. Und da war ich in der Tat eine ganze Woche flachgelegt. Das war nicht so gut. Ja. Also, es war jetzt nicht scheiße, aber mir war nicht gut. Mir war echt nicht gut.
Bist du denn so jemand, der dann auch relativ schnell zum Arzt geht, oder bist du jemand, der das eher so ein bisschen aussitzt und sich denkt, ach, wird schon wieder, was von alleine kommt, das geht auch von alleine wieder weg?
Ja, ich muss ja zum Arzt gehen. Ich weiß ja, du bist ja Freiberufler, du brauchst ja keinen.
Ach so, ja,
du hast recht. Also du brauchst ja keinen gelben Schein, aber ich brauche das ja. Also ja. Wenn ich, also ja, genau.
Ja, also meine Mutter ist zum Beispiel so, also die ist ja mittlerweile in Rente, aber vorher war die halt so, die ist dann halt, ja, die hat halt zum Kranksein die Zeit gehabt, ne? Die ist dann halt aber trotzdem arbeiten gegangen.
Okay, ja, verstehe. Ja.
Und jetzt war sie jetzt vor kurzem relativ lange, relativ sick und hat dann irgendwann gesagt, boah, ich gehe jetzt mal zum Arzt. Und dann meinte meine Frau sie, ja, was ist denn mit der? Warum geht die denn nicht eher zum Arzt? Ich so, ja, die war das letzte Mal 93 beim Arzt. Ich weiß gar nicht, wie man das macht.
Ja. Ach, das scheiße. Naja. Nee, also will ich, also zum Arzt wegen dem Schnupfen? Weiß ich nicht.
Wegen so einem Schnuppi geht der im Holger noch nicht zum Arzt, ne? Da muss schon mehr.
Ja, kommen. Das weiß ich nicht, aber muss er halt, weil das ist, und telefonische Krankschreibung ist ja auch, zumindest bei dem Arzt,
ein Ding. Ist
ja
ein Ding.
Ja, aber da ist es nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Das ist ja generell.
Was auch. Sagt denn zu einer telefonischen Krankschreibung eigentlich der Fritze Merz aus Arnsberg? Das findet ihr doch bestimmt nicht gut, oder?
Da hat er sich doch schon geäußert. Also wir sind doch alles viel zu krank und genau, das ist doch. Ja. Ja. Möchtest du das Thema aufmachen?
Nee, lieber nicht. Ich möchte hier nicht unsere rechten Hörer verlieren.
Oh, ey, Fritze Merz, ey. Alter. Ja, nee, der sagt da Sachen zu.
Der sagt Dinge. Nein, du hast recht, wir sind ja nicht Autowirt FM politisch. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine on Detail, wo wir unsere politische Einstellung mal richtig
ja, das wissen die Leute, glaube ich, auch. Aber
darlegen. Heute möchte ich natürlich viel lieber wissen, was haben wir denn gespielt?
Ja, das, was, oh, genau, stimmt. Ich wollte mir nochmal durchgucken. Ich habe gerade noch, habe ich mir die Shownotes zur alten Autowirt FM-Folge angeguckt, wie du sicherlich auch. um zu gucken, was da war. Nee, also am meisten gespielt dazwischen habe ich Ball X-Bit. Das ist ein so der Indie-Game-Hype der letzten Wochen und Monate.
Der Jahrzehnte, würde ich fast schon sagen.
Und das ist so ein Roguelite-Dingen, wo man mit Bällen auf Sachen schießt und man muss Bälle kombinieren. Und das ist ein sehr simples Spielprinzip, aber dann doch irgendwie sehr befriedigend. Das ist ganz cool. Ich habe mir noch ein paar Sachen gekauft, die ich aber gar nicht mehr so richtig zusammenkriege. Aber das war das, was ich hauptsächlich gespielt habe. Ansonsten, nee, ich habe die, also gerade habe ich mal wieder Dead Cells auf und Rogue Legacy 2. Aber ja, nee, ich glaube, das war's soweit. Ich glaube, Kühne Knappe habe ich schon noch gar nicht von erzählt. Das habe ich auch mal, das war auch mal, wurde auch mal angehypt. Aber hat mich auch jetzt nicht nachträglich begeistert. Aber hier, doch, hier, Ball X-Bit ist super. Und bei dir so?
Ich habe einen Abend lang Sable gespielt. Das hatte ich mir bei Steam gekauft war irgendwie im Sale. Das ist so ein Spiel, das ist in so einer Cell-Shading Möbius, es gibt so einen Künstler, der heißt Möbius, kann man mal suchen, in so einer Optik ungefähr, die ich sehr ansprechend finde. Und vom Gameplay her ist es so ein bisschen wie ein Zelda Breath of the Wild, aber ohne Kämpfen. Also halt eigentlich nur, du machst nur Exploration und machst so einfache Rätsel. Und da dachte ich irgendwie vorher so, das wäre bestimmt was mich so motiviert und wo ich länger dranbleibe, weil mich bei Breath of the Wild immer das Kämpfen genervt hat. Aber es hat sich dann doch relativ schnell abgenutzt. Also nachdem ich das an dem Abend ausgemacht habe, habe ich es auch nicht wieder angemacht, weil ich so dachte, ja, okay, ich habe jetzt halt so die erste Area so, in der man so startet, die habe ich jetzt halt irgendwie fertig. Und es motiviert mich jetzt aber auch irgendwie nicht, das Gleiche jetzt noch mal 8 Stunden lang zu machen. Keine Ahnung, ob ich da noch mal zurückkomme. Normalerweise ist es bei mir so, wenn ich ein Spiel einmal an die Seite lege, mit Ausnahme von Hollow Knight, dann fange ich es nicht noch mal neu an. Und gestern haben meine Frau und ich mal Brothers A Tale of Two Sons gespielt.
Das ist wird ja eins der Lieblingsspiele eines Bekannten von uns beiden.
Ja, genau. Das wird ja sehr gehypt. Es ist eigentlich originär ein Singleplayer-Spiel, wo man halt zwei Brüder steuert und man steuert sie aber gleichzeitig mit den beiden Analog-Sticks auf dem Controller steuert man halt jeweils ein und muss dann halt mit denen zusammen Dinge machen. Meine Frau und ich spielen das jetzt zu zweit, das heißt, jeder steuert halt einen von diesen beiden Jungs. Und das mutet halt so ein bisschen an wie so ein gedanklicher Vater von It Takes Two. Also halt kooperatives Gameplay, aber viel simpler und viel weniger kreativ, weil It Takes Two ist einfach mega krass. Also jedes Level fühlt sich an wie ein anderes Spiel quasi. Aber ja, ich meine, meiner Frau hat es gefallen. Das war jetzt erstmal die Hauptsache, dass ich da irgendwie was finde, woran wir beide irgendwie Spaß haben. Und ich denke mal, es werden noch weiter spielen.
Cool.
Aber ansonsten habe ich da nichts Neues.
Das, ja. Das ist auch noch von der Liste drauf.
Ja.
Das gucke ich mal. Ich kann von Serien berichten.
Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt deine Wim-Motion der Woche hier heute benennen.
Die Wim-Motion der Woche jetzt dran? Die passt, aber thematisch, passt die da jetzt rein? Weiß ich nicht.
Nein, eigentlich nicht. Nein, benenn du mal deine Serie, meinetwegen.
Meine Serie? Mach du, Mann. Komm,
mach mal deine Sachen. Komm, mach erstmal deine Sachen, dann mach mal die richtigen Sachen hinterher. Ja, okay.
Wir gucken gerade The Residence, das ist geil. Okay. Das ist so ein Whodunit-Thriller-Serie. Mag ich gerne. Apropos Whodunit, Dings haben wir jetzt gesehen. Der neue Knives Out-Film, auch gut.
Das habe ich auch gehört. Der zweite soll ja nicht so gut gewesen sein, aber der dritte, den hat Behind wieder sehr abgefeiert.
Also gefiel mir sehr gut. Und wir haben noch eine Serie, also zwei Serien noch gesehen. Einmal Paradise. Da haben wir die erste Staffel von gesehen. So eine postapokalyptische Irgendwas-Serie. Empfehlenswert, fand ich sehr gut. Und wir haben eine Serie namens Chabos gesehen.
Ah, auf meine Empfehlung hinweg?
Ja, ja.
Und wie fandst du die?
Ich fand sie teilweise sehr schmerzhaft zu gucken, weil es, also das waren ja alle, das hatte so diesen Effekt, die haben alle immer nur scheiß Entscheidungen getroffen. Immer.
Ja.
Und aber an sich so die Ästhetik, das war cool. Also war schon wirklich gut gemacht. Also hat mich ein bisschen an, hast du das gesagt, how to sell drugs online fast, irgendwie von der Ästhetik her. Aber ja, hat mir gefallen. Würde ich schon empfehlen. Aber es ist weniger, ich fand es so gegen Ende, also das, die Serie wird immer melancholischer, je länger die dauert.
Mhm. Ja, also klar.
Ja.
Freut mich, dass dir gefallen hat.
Vielen Dank für den Tipp.
Ja.
Wie sieht es bei dir serienmäßig aus?
Wir haben da jetzt seit längerer Zeit nichts mehr geguckt. Wir gucken im Moment, wenn wir was gucken, bei Join, Wer stiehlt mir die Show? Das ist diese Show von Joko Winterscheid.
Das ist
so eine Quiz-Show, wo immer Prominente und ein Wildcard, also eine Person irgendwie aus dem Publikum oder so, halt quizzen. Und derjenige, der das Quiz gewinnt oder der am Ende die meisten Punkte hat, spielt dann die letzte Fragerunde gegen Joko und kann, wenn er das schafft, halt gewinnen, dass er die nächste Show moderieren darf. Und das ist schon sehr geil. Also es gab halt eine Show oder zwei sogar hintereinander, die hat, wie heißt er, Matthias Schweighöfer moderiert. Das war ziemlich cool. Und dann in der Staffel danach war Klaas Häufer-Umlaut hat auch eine moderiert, das war auch ziemlich nice und das ist schon ganz nett, aber man guckt es halt nur so nebenbei, das ist jetzt nichts irgendwie
verstehe.
Tiefgründiges oder so. Ja, verstehe. Aber es ist ganz, ganz nett, kann man so ganz, ganz gut nebenbei gucken,
gut,
während man an seinem Home Lab Dinge deployt oder so.
Sehr gut. Ja, das Buchkapitel, wir müssen diese Sachen aber richtig, richtig lustlos abarbeiten, glaube ich. Das muss ein bisschen mühsam.
Ja, Buchkapitel, ich hatte, glaube ich, berichtet, dass ich das erste Ringworld-Buch gelesen habe.
Mhm.
Da war ich, glaube ich, als wir letztes Mal gesprochen haben, war ich da irgendwie mittendrin. Das habe ich in der Zwischenzeit fertig gelesen und das zweite auch, also die ersten beiden. Mhm. Es gibt da, das ist so ein ganzer Zyklus dann irgendwie, aber ich habe jetzt nur die ersten beiden gelesen. Hat mir alles insgesamt sehr gut gefallen, aber ich hatte dann irgendwann, hatte ich auch genug und habe jetzt das dritte dann nicht gelesen. Und jetzt habe ich angefangen, Blind Side von Peter Watts. Das ist so eine First Contact Geschichte.
Mhm.
Also spielt halt in der Zukunft und auf der Erde. Die Erde wird von so Tausenden von extraterrestrischen Sonden gescannt. Also die kommen halt irgendwo aus dem Nichts, kommen die halt zur Erde geflogen, scannen die Erde und schicken Signale zurück an einen entfernten Stern. Und von diesem Stern nähert sich dann ein größeres Objekt. Und man begleitet dann eine Crew, die mit ihrem Schiff dorthin fliegt, also hinter den Neptun, also relativ weit raus vom Sonnensystem. Und dieses Objekt anfängt zu untersuchen. Da bin ich jetzt so ungefähr ein Drittel. Es ist am Anfang ein bisschen sperrig und schwer so zu folgen. Also es ist anscheinend auch gewollt so vom Schreibstil, dass man da als Leser manchmal so ein bisschen orientierungslos ist.
Mhm.
Aber gefällt mir ganz gut, ehrlich gesagt. Da geht's halt dann auch so ein bisschen um so Paranoia und Wahrnehmung. Was ist überhaupt, ist das überhaupt alles wahr oder nicht? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Und war das jetzt das Objekt oder nicht? Oder ist das irgendwie die Isolation oder so? Das ist halt, so ein bisschen das Psychische steht da so ein bisschen im Vordergrund, würde ich sagen.
Das klingt nicht so schlecht.
Ja.
Das klingt ganz gut.
Und du?
Ja. Ich hatte von dem Christoph Kramer Buch erzählt, das war jetzt nicht so umfangreich, das habe ich durch, fand ich sehr gut, empfehlenswert. Vor allem, wenn man Christoph Kramer mag. Du bist ja auch großer Christoph Kramer Fan.
Ja, klar, super großer Christoph Kramer Fan.
Und ansonsten lese ich gerade, wir haben bei meinem Arbeitgeber haben wir einen Buchclub.
Aha.
Und ich habe bislang noch nie einen Buchclub mitgemacht. Hast du schon mal einen Buchclub mitgemacht?
Nein. Ich finde es aber cool, dass du sagst, ich habe das noch nie gemacht, ich probiere das mal aus. Das, ich glaube, ich wäre da gar nicht auf die Idee gekommen. Ich hätte einfach gesagt, das ist doch nichts für mich und hätte es einfach gar nicht erst gemacht.
Ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwie verpeilt bei diversen Gelegenheiten und da klappte das diesmal. Und da lesen wir ein Buch namens Make Time. Ich halte das hier mal in die Kamera, weil dann sehen die HörerInnen das auch nicht, weil wir kein Video aufnehmen. Und
Aber das ist eher so ein, das ist eher so ein Sachbuch, ne?
Nicht das jetzt ist ein Sachbuch. Also da lesen wir auf der, da lesen wir jetzt kein Science-Fiction-Ding.
Da wird schon so richtig auch fokussiert darauf, dass man was liest, was einem auch was bringt, dass man sich selber optimiert, dass man besser wird, dass man auf das Richtige sich fokussiert.
Genau. Nee, also das gab ein paar Sachen zur Auswahl, die haben auch schon irgendwie so richtige leichte Schmöker wie das Blue Book hier, Domain-Driven Design gelesen. Und da wurde auch irgendwas, der Parallelvorschlag, der auch gemacht wird, in einer kleineren Gruppe, da geht's um, ich glaube, um weiß ich nicht, sind das geht es da um PRs oder es geht um Kommentare? Ich weiß es nicht. Ist also ein sehr nischiges Thema.
Ja.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es war mir zu technisch, dieses Buch hatte mich abgeholt, weil es eben nicht technisch ist. Und ich immer schon mal so ein Selbstoptimierungsbuch lesen wollte. Mit dem, weil ich eigentlich, ich halte von diesen Büchern eigentlich nichts.
Ja.
Und das Schöne ist, das Buch bestätigt mich. Also es
ja. Also ich habe da gerade tausend Gedanken zu und denke mir, wir müssten vielleicht neben Autobild FM, was ja unser krass recherchierter High-Quality-Podcast ist, müssten wir vielleicht so wie Felix Lobrecht und Tommy Schmidt noch so einen Laber-Podcast machen, wo wir dann einfach mal so über irgendwas reden. Dann sage ich, lese gerade das Buch und dann sage ich so, ja, solche Bücher voll scheiße, was mir ja, finde ich auch voll kacke, weißt du, weil ich jetzt gerade eigentlich mich gerne mit dir darüber unterhalten möchte.
Ja.
Aber ich weiß ja auch, die Zeit drängt und ich habe auch Durst.
Das können wir mal. Nein, aber wir können da mal eine Folge drüber machen, aber das ist also, um kurz zusammenzufassen, die beiden Autoren, der eine Autor ist von, der hat, ich glaube, bei YouTube war der andere hat an Gmail was mitgemacht. Und die stellen jetzt fest, oh, diese ganze Gamification und das ist doof. Das ist ja, und wie wäre es, wenn wir einfach alle unsere Handys ausmachen? Also ja. Um das jetzt ganz flapsig zusammenzufassen, und die stellen jetzt irgendwie nach Art der Patterns so Methoden vor, wie man sich am Tag ein Highlight, also das ist so die Kernthese, such dir am Tag ein Highlight raus und fokussiere dich darauf und leg da dann eine Priorität drauf. Genau, es klingt alles sinnvoll. Ich merke bei uns auf der Arbeit, da gibt's Leute, die finden das total super. Mich holt das überhaupt gar nicht ab. Aus verschiedensten Gründen. Da können wir irgendwann mal nochmal drüber reden. Ich finde es aber.
Wir machen irgendwann mal die Autobild FM Labert-Folge, dann labern wir einfach über Sachen.
Können wir. Nein, aber ich finde es trotzdem cool, so einen Buchzirkel, so einen Buchclub mitzumachen, weil der mich jetzt auch motiviert, das zu lesen. Sonst würde ich sowas nicht lesen. Und ich hätte es jetzt abgebrochen. Aber das ist jetzt pro Woche, sind das jetzt 20, 30 Seiten. Dann redet man ein bisschen drüber. Die Diskussion darüber ist wirklich abstrus. Da kam in der ersten Woche, kam irgend so ein Kollege an. Und der kam dann an mit der These, dass das ja, die ganzen Überschriften deuten ja darauf hin, geht es ja um Evolutionspsychologie, und das wäre ja eine schlechte Sache. Also ohne das jetzt groß vertiefen zu wollen, weil das irgendwie auch in neurechten Sphären wohl ein Ding ist wohl. Also im Sinne von dein Caveman-Brain, weil du ein Caveman-Brain hast, funktionierst du heute noch so. Diese Geschichte, und da gibt es einiges an Kritik dran, und aber alleine diesen Link zu legen, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Ja.
Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und da merkt man dann, wo die Gedanken dann hinwandern. Also, schön. Buchclub, super.
Klingt Leute, gut.
Macht Buchclubs.
Klingt gut.
Ja.
Ja. Soll ich jetzt, bevor wir das Bier machen, noch eben schnell den Neo-Wim-Tipp der Woche raushauen? Oder killen
wir das? Wir haben ja keine Zeit. Also es ist nicht so. Felix Lobrecht hat auch gerade schon eine SMS geschrieben, der möchte mit mir jetzt über Make Time reden.
Ja, na gut, dann nicht. Dann hast du das jetzt gecancelt, das Thema.
Nein, der jetzt hau die Wim-Motion der Woche schnell raus.
Wir machen ja keine Motions mehr, wir machen ja Tipps, weil Motions sind ja, es gibt ja nur so many. Ich habe auf der Arbeit in letzter Zeit was gemacht, was ich noch nicht so viel mit NeoVim gemacht habe, nämlich quasi Plain Text Dateien editiert. Also sonst benutze ich Vim halt als oder NeoVim als Code Editor. Und Code hat ja immer eine bestimmte Struktur und da gibt's halt bestimmte Arten und Weisen, wie man sich bewegt. Jetzt musste ich aber sehr große CSV-Dateien editieren und da waren ein paar Sachen handy, die ich ganz nett fand. Zum Beispiel gibt es einmal den Befehl Doppelpunkt Sort, der sortiert einfach alle Zeilen. Und wenn man dann noch Doppelpunkt Sort U macht, dann werden die sogar unique, also werden alle Duplikate rausgeworfen. Das sortiert alphabetisch, das ist ganz praktisch. Und dann gibt es noch das G-Command, das ist quasi Doppelpunkt G, und dann kann man ein Pattern angeben und alle Zeilen, die dieses Pattern matchen, auf die wird dann der nächste Befehl angewandt. Also man kann zum Beispiel schreiben Doppelpunkt G / Suchbegriff / D, dann werden alle Zeilen, die matchen, gelöscht.
Ah, okay. Das ist ganz cool. Aber der Sort-Befehl, nach was sortiert ihr?
Alphabetisch einfach. Also alphabetische Sortierung von Strings.
Ach so, okay.
Genau, also stell dir einfach vor, du kriegst eine sehr große CSV-Datei, die ganz viele Zeilen hat. Jetzt willst du halt die erstmal alphabetisch sortiert haben. Natürlich dann nach der ersten Column logischerweise, weil die ja dann die erste ist, die in der alphabetischen Sortierung sortiert wird. Und dann willst du die Duplikate rauswerfen, dann machst du halt Sort U, dann sind die alle weg. Und dann willst du noch bestimmte Zeilen rauswerfen, die, weiß ich nicht, in einer Column meinetwegen irgendeinen Wert haben. Dann kannst du ja quasi so ein Pattern machen, dass der halt dann hinter dem zweiten Komma matcht der halt diesen bestimmten Wert. Dann matcht der halt alle Zeilen, die das haben. Dann machst du D und dann ist es weg.
Ja. Ist schon ziemlich, also alle, die in der Zeile true, groß true, richtig, x und wahr haben, zum Beispiel.
Ja, genau.
Okay, ja, verstehe. Ja, verstehe. Sehr cool. Ja, interessant.
Bist du begeistert? Macht das Lust, nochmal NeoVim nochmal rauszuholen?
Das finde ich ein spannendes Feature. Da wüsste ich jetzt gerade nicht, wie ich das in meinen Editoren der Wahl machen würde. Gleichzeitig hatte ich dieses Problem auch noch, glaube ich.
Deshalb sagte ich ja, das war jetzt für mich auch das erste Mal und da fand ich es wieder cool, dass NeoVim halt eben nicht nur, früher habe ich ja mal gesagt, ja, das ist nur ein Texteditor, ich brauche ja eine IDE, die so mit abstrakten Syntaxbäumen und bla 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 Sülz. Und jetzt denke ich mir, das ist eigentlich cool, dass es auch ein richtig cooler Texteditor ist, weil diese CSV-Dateien waren halt so groß, wenn man die in IntelliJ aufmacht, dann kackt das halt einfach ab und sagt so, sorry, ist mir jetzt irgendwie zu groß hier, ich gebe auf. Und das ist halt mit NeoVim nicht passiert. Anyway, das soll ja keine NeoVim-Folge sein, sondern das soll ja eine Folge über ein anderes Herzensthema sein. Und deshalb merkst du, wie ich hier gerade Druck mache, dass wir jetzt hier schnell mal ins Machen reinkommen, ne?
Ja, du bist immer so der Mensch, der hier Druck macht. Und deswegen?
Ich weiß ja nur, dass ich um 10 ins Bett muss und wir haben schon 9.
Von daher öffne ich mit einem Zischen mal das Bierkapitel.
Ja. Mach das mal. Ich mache auch mal hier. Mal gucken, ob ich auch ein ähnliches Zischen hinkriege. Ja. Ich fange mal bei mir an, weil meins ist weniger spektakulär. Ich trinke heute ein am 10.11. abgelaufenes Königpilsner, weil ich es leider nicht mehr geschafft habe, mich zu kümmern. Ich wohne ja nicht in der großen Stadt und kann nicht um die Ecke laufen und dabei in 3 verschiedene Craft-Beer-Läden reinstolpern, sondern ich wohne ja in der kleinen Stadt und da haben wir leider, da haben wir nichts. Wir haben ja nichts
auf dem Dorf. Verstehe.
Wir haben nichts.
Ja, verstehe. Ja, ich habe, so gut ist die Craft Beer Lage in Düsseldorf leider aktuell auch gerade nicht. Von daher, ich habe einfach in den Kühlschrank gegriffen. Und Allah.
Ja. Ja? Sehr gut, ja.
Ich trinke ja auch nichts. Ich trinke ja auch nur, wenn wir hier zusammen sind. Ja, klar. Ich habe ein Two Tribes Campfire Hazy IPA. Und das ist, hier steht ganz viel Barbecue-Referenz, gelbe Dose, eine schicke Dose. Und das Bier sieht aber gar nicht, doch, es sieht schon hazy. Komm, ich zeige dir erstmal, doch, es ist schon hazy.
Nice.
Aber es ist gar nicht, ja, ich probiere mal. Es riecht sehr zitrusig. Ist auch, glaube ich, schon ein paar Tage abgelaufen. Das ist mir aber auch egal. Es schmeckt sehr gut. Wie stehst du zu abgelaufenem Bier? Bist du da...
Also ich sag mal so, beim Craft Beer weiß ich es jetzt nicht so genau, was man da... Also erstmal ist ja... Also ich habe mehrere Gedanken gerade. Bei Industriebier würde ich sagen, wenn das ein halbes Jahr abgelaufen ist und noch nicht flockt, dann kann man das trinken, weil das ist eh alles scheiße. Mhm. Und bei Craft Beer würde ich jetzt auf der einen Seite denken, weiß ich nicht so genau, weil das halt ja halt irgendwie alles so süffig und weiß nicht ist. Auf der anderen Seite ist da halt oft viel Hopfen drin. Und Hopfen hat man ja früher halt, daher kommt das IPA ja her, dadurch ist halt sehr viel Hopfen, damit es nicht schlecht wird auf der langen Schifffahrt. Deshalb, ja, keine Ahnung. Also solange das schmeckt, kannst du da auch trinken, sag ich mal. Ne?
Ja, ja, also ich bin fast, nee, warum bin ich überrascht davon, dass du eine elaborierte Meinung dazu hast? Das finde ich gut.
Ich sage mal zum Wohl.
Ja, Prösterken, wohl auf Bier. Ah, 25 Minuten?
Ja.
Schneller waren wir noch nie. Kriegen wir mit dem Thema dann insgesamt eine halbe Stunde voll? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber Ich habe mir eine schöne Überleitung überlegt, mir ist nämlich aufgefallen. Du bist ja immer so ein bisschen unnahbar irgendwie und tust immer so ein bisschen so weltgewandt und du hast alles schon erlebt und du hast auch schon den Mozilla selber kompiliert. Ja, aber jetzt ist mir klar geworden, wenn ich sage, Holger, mach das mal. Ja. Dann sagst du zwar erst, nee, alles scheiße, aber dann machst du es doch. So bei NeoWim habe ich gesagt, boah, NeoWim voll geil, ist alles scheiße, brauche ich nicht. Zwei Wochen später, also ich habe da jetzt mal angefangen, mir NeoWim zu konfigurieren, damit ich meine Commit-Nachrichten besser schreiben kann. Ja. Und ich habe auch nur 2 Jahre gesagt, installier dir mal Linux und zack, installierst du dir auf einmal Linux.
Ich habe mir nicht nur Linux, also ich muss dazu sagen, dass ich NeoWim, das Experiment habe ich jetzt aufgehört, weil das ist einfach Quatsch. Also da muss ich jetzt, das ist für mich, das ist Quatsch. Das ist einfach.
Nee, das ist schon richtig geil.
Das ist verkaufte Scheiße. Zumindest jetzt nicht für meinen Use Case. Also für Commit-Nachrichten ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Um CSV-Dateien zu sortieren, sicherlich eine deutlich bessere Idee. Also, Linux. Wir nehmen diese Folge gerade beide mit Linux auf. Also, Linux läuft hier. Und gut, die proprietäre Software von Dingens hier, wie heißt sie? Zencaster liegt dazwischen, aber die ist ja auch fast Open Source. Mhm. Aber unsere Endgeräte sind beide Linux, obwohl du bist natürlich noch gleicher als gleich, aber hier läuft ein Fedora.
Aber also, ja, was man sagen kann, 2026 ist das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Punkt. Gucken wir mal, wie es das wird. Das ist, läuft.
Sprechen wir irgendwann im Verlauf, das steht nicht in deinem roten Faden. Ich würde es aber gerne noch irgendwo dazwischen schieben. Vielleicht nochmal über das Thema Steam Machine und was das so mit der Desktop, mit dem ganzen Desktop irgendwie macht. Bring das mal noch irgendwo rein.
Wir reden gleich vielleicht sogar noch ein bisschen über Steam und ein bisschen darüber, wie performant.
Ich mache mal eine Notiz, dass wir das noch ansprechen.
Ja, mach auch noch mal eine Notiz, ja. Damit wir auch schon die anderthalb Stunden noch voll kriegen.
Ja. So, also, du hast dir jetzt mal ein Linux
gegönnt. Ich möchte weiter vorne anfangen. Gegönnt.
Ich möchte weiter vorne. Ich würde dich gerne erstmal fragen, warum denn überhaupt? Das ist so die.
Weil du mir auf den Sack gegangen bist. Genau deswegen.
Wir lachen gerade, weil der Holger hat natürlich einen roten Faden geschrieben und da ist seine erste Überschrift, warum überhaupt.
Ja, ja.
Deshalb war das jetzt gar nicht meine tolle investigative Frage, sondern die Frage, die der Holger sich anscheinend sogar selber gestellt hat. Warum mache ich den Mist überhaupt?
Nee, also du hast mich in der, glaube ich, in der NixOS-Folge, da hast du mich so weich gekocht, dass ich irgendwann mal gesagt habe, nee, nicht in der NixOS-Folge, in der
Googling-Folge.
Die Googling-Folge, genau. Da habe ich mich so weich gekocht gefühlt, dass ich gedacht habe, ich mache das irgendwann mal.
Ah, du kannst es auch nicht, kannst du dich mal irgendwie ein bisschen positiv formulieren? So vielleicht so, Benedikt, du bist da sehr, sehr ausdauernd mit deinen guten Ideen und möchtest die Leute von den rechten Dingen überzeugen und hast bei mir auch nicht aufgegeben und hast mich nicht zurückgelassen.
Oder so.
Und bitte.
Und genauso war's. Und nein, du hast da einen Nerv getroffen. Da gab es natürlich noch diverse politische Verstrickungen, die dazu geführt haben, dass ich mir irgendwann gesagt habe, finde ich finde ich das alles so geil, wie mein System hier gerade aufgebaut ist. Und habe mir dann irgendwie überlegt, ja, wie kann ich mich dem Thema denn jetzt mehr nähern? Also jetzt, ich funktioniere nicht so wie du. Du sagst ja dann all in und mach alles. So funktioniere ich nicht. Also ich brauche das in besseren Dosen.
Da möchte ich gleich was zu sagen. Aber vorher möchte ich noch fragen, spielt da auch das, ich weiß nicht, war das vorher oder nachher, dass du dieses Peter Thiel-Buch gelesen hast? Mit rein?
Ja, natürlich. Also
war das davor oder war das, ich weiß das gar nicht mehr.
Nee, ich habe diese Doku gehört, diesen Podcast.
Ach so, Podcast, ja.
Der spielt, ja, aber gut, das, ich glaube jetzt nicht, also jetzt nicht als Event für sich, eher so dieses gesamte Ding, was da gerade.
Die Gesamtkonstellation.
Die Gesamtkonstellation, das ist jetzt nicht so ganz trennbar, aber hauptsächlich also dieser Gedanke, da kann man jetzt drüber lachen, dass mir Tim Cook irgendwann den mein MacBook ausmacht.
Ja, also ich glaube, im Zweifel ist das gar nicht Tim Cook, sondern der amerikanische Präsident, ja, der einfach sagt, so Europa finde ich jetzt aber richtig scheiße. Jetzt machen wir mal alle aus, die irgendwie, weiß ich nicht.
Und das ist, das war für mich der Gedanke, ich muss gar nichts. Es wäre vielleicht schlau, wenn ich mich mal näher mit Linux nochmal auseinandersetze. Weil es nicht, weil es mich im Zweifel, also meine These war, das tut mir gar nicht weh und es ist vielleicht sogar ganz geil und macht vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß.
Naja, also hier steht ja im Runde Fahren steht ja mal testen, dann kann ich besser meckern, ne? Das muss man ja auch sein.
Oder auch so, und ich kann auch meckern und ich werde auch gleich meckern. Ja.
Ich möchte noch mal kurz einmal darauf eingehen, dass du meinst, ich wäre ja so ein All-In-Typ. Das wirkt vielleicht jetzt so, wo ich jetzt so ich habe letztens ein Screenshot von meiner NixOS Erstinstallation gesehen, die war irgendwie 2023, glaube ich. Das wirkt jetzt natürlich so, jetzt wo ich das 3 Jahre gemacht habe, boah, der Benedikt da, der ist ja da so völlig verkopft und hat irgendwie einen teiligen Window-Manager und macht alles mit NixOS. Aber das fing ja damals so an, dass ich bei meinem früheren Arbeitgeber ein MacBook hatte, was ich privat benutzt habe und dann halt so bestimmte Überwachungstools, so End-User, wie nennt man das, End-Device-Monitoring-Tools, also so Tools, womit die IT-Administration prüfen kann, dass alle Updates installiert sind.
Nennen wir sie einfach
theoretisch gesehen können die halt einfach alles machen. Und dann dachte ich so, okay, ich muss ja irgendwie mal für was anderes. Ich hatte jetzt aber keinen Bock mehr dafür, für 3.000 Euro ein MacBook für zu Hause zu holen. Und habe mir dann am Ende des Tages einfach für 200 Euro ein gebrauchtes, also refurbtes Dell-Laptop gekauft und habe da damals Manjaro Linux drauf installiert. Mhm. Das muss so 2022 oder so gewesen sein. Das heißt, das ist ja dann auch mit kleinen Dosen gestartet, ne? Also mit Manjaro und so. Und dann habe ich irgendwann halt, hört euch die NixOS-Folge an, da erzähle ich das alles, was dann passiert ist.
Ja. Ja, und jetzt hast du auch ein Linux-Handy, glaube ich. Hast du es gekauft mittlerweile? Oder
ja, ich habe es gekauft. Ich habe mir auch den Mecha-Komet gekauft, falls du den kennst. Nee? Das ist so ein Handheld-Hackable-Dings-Computer-Device. Es kostet halt einfach 350 Euro, aber ich fand es geil, dann habe ich es mir gekauft. Also ich habe es gebackt, ob ich es kriege, keine Ahnung.
Ja, klar.
Aber nein, ich habe mir auch das Yola-Linux-Phone jetzt am Ende dann doch geholt. Obwohl man ja eigentlich nicht pre-ordern soll, aber irgendwie fand ich es geil und dann wollte ich es auch haben.
Ja, verstehe. Ja, ich habe mir dazu, weil ich so konsequent bin, habe ich mir letztens noch ein refurbtes neues iPhone geholt. Das
ja, aber ich meine, man fängt halt so an und dann, ja
nee,
das ist alles ein Prozess. Das ist alles, also vielleicht mal als ersten Punkt an alle Leute da draußen, die jetzt auch da sitzen und denken, oh, ich brauche ja gar nicht erst anfangen. Ich habe ja so viel Stuff und das macht ja alles gar keinen Sinn. Wie gesagt, man sitzt nicht da, am einen Tag macht man das eine, am nächsten Tag ist man vor der Linux-Buff, sondern es fängt alles irgendwie klein an, mit kleinen Experimenten. Wenn ihr Bock habt, euch mal damit auseinanderzusetzen, weiß nicht, vielleicht habt ihr noch einen alten Raspberry Pi rumliegen, installiert euch den oder holt euch ein gebrauchtes Laptop für 300 Euro und macht da irgendwas und
probiert es einfach mal aus. Das ganze Fazit schon vorweg, wohl?
Das war noch gar nicht, das war also einfach nur mein Shoutout. Dein Fazit, da bin ich drauf gespannt. Da wirst du jetzt drauf hinarbeiten und das erstmal aufbauen.
Ja.
Und dein Fazit fällt ja vielleicht auch nicht so positiv aus. Das war jetzt ja gerade schon ein Foreshadowing von dir, was jetzt hier noch kommen wird.
Ich habe mir erstmal überlegt, was wie will ich das denn eigentlich ausprobieren? Und ich habe sehr schnell kam ich an den Punkt, weil ich habe ja hier zu Hause das MacBook Setup. Ich habe auf der Arbeits MacBook. Ich habe noch ein altes in Anführungsstrichen MacBook hier rumliegen und finde das Setup ganz geil.
Ja, du hast zu Hause die Wände mit MacBooks tapeziert, hört man da raus.
Das ist richtig. Ich mag die MacBook-Hardware eigentlich wie viele Leute, aber Linux-Hardware ist meistens nicht so geil. Das ist war das, was ich so bisher mitgekriegt habe. Da ist sehr, sehr viel Kompromiss bei und für doch vergleichbar.
Können wir bitte, ich bin so ein bisschen, werde ich jetzt der Wächter für die Formulierung hier während der Folge. Können wir bitte stattdessen sagen, da ist sehr viel Enthusiasmus mit dabei.
Ja, das können wir machen, ja. Das können wir machen. Da ist sehr viel Enthusiasmus mit dabei. Nein, aber Kameras, also als für mich damals, wir haben mal selbst mit deinem MacBook bepreisten Linux-Laptop, da ist die Kamera auch schon sehr enthusiastisch.
Ja, das stimmt. Und,
dann habe ich mir überlegt, da können wir vielleicht auch das Ding von der Steam Machine. Ich habe irgendwann von der Steam Machine mal gehört und das Steam Machine hat bei mir so diesen Gedanken gepflanzt, es gibt ja noch eine andere Gerätekategorie neben Laptops und Towern, sondern so Bite-Sized Machines.
Ja.
Diese Kategorie war mir noch gar nicht klar. Und da habe ich mich mal mit befasst. Habe mir mal so, könnte das ein Ding sein? Und fand die Idee ganz cool, ein kleines Gerät zu haben, was gar nicht so teuer ist, was vielleicht schnell genug ist, um sinnvoll damit zu experimentieren, aber gar nicht so teuer, um das nicht vielleicht irgendwie auch in die Tonne zu hauen oder das irgendwie anders hinzupacken. Und da habe ich dann, wie man mich so kennt, diverse Firmen und Webshops und Excel-Listen und Reddit durchsucht. Ja, und das war soweit. Und da war das in der Tat so. Da hast du mich dann, glaube ich, auch schon, ich sag mal, nur so täglich genervt, wann ich denn endlich bestellen würde. Und dann?
Ich dachte, jetzt muss ich dranbleiben. Sonst
war es
so ein Rückzieher.
Und dann wurde es Januar. Und ich erfuhr von RAMgate.
Ja.
Und ich hatte mich so grob schon auf ein Device festgelegt von GMK. Das ist so ein, wie die alle, irgendwie so ein asiatischer, wie nennt man das, Hersteller, Retailer, ich habe keine Ahnung. Ging zum AMD-Dingen mit Oculink, was mir ganz wichtig war. Und keine Ahnung.
Was zum Teufel ist Oculink?
Oculink ist eine Schnittstelle, wo du eine externe Grafikkarte anschließen kannst. Das ist so der Standard für externe Grafikkarten. Also falls ich mit dem Ding nochmal spielen möchte, kann ich da mit Oculink
relativ. Dann kannst du dir eine Festplatte, kannst du dir eine Grafikkarte holen, die nochmal genauso groß ist.
Sehr gut.
Und die daneben stellen.
Nein, aber ich fand die Idee ganz. Ich kann es zumindest. Falls ich irgendwann auf die Idee komme, ich nehme das mal vorweg, die Grafikpower ist jetzt nicht so geil, muss man sagen. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich könnte das tun.
Ja.
Genau. Ich habe mir so ein Ding mit 64 Gramm bestellt, weil ich dachte, na gut, mehr RAM ist immer besser. Und das hat noch regulär, ich glaube, 86 Euro gekostet. Und habe das dann zum 3. Januar bestellt im deutschen Shop von GMK. Alles gut. Ich stelle so 2 Tage später fest, die Preise sind gestiegen. Meine Konfiguration kostet jetzt, weiß ich nicht, 800 Euro, weil RAM-Gate. Und dann kriege ich die Versandbestätigung. Ich habe ja im deutschen Shop bestellt, remember. Kriegt die Versandbestätigung, dass mein Paket doch in Hongkong jetzt fast im Flieger ist. Ich habe nicht viel bei gedacht. Hongkong, cool, ich war schon mal in Hongkong. Das ist cool, endlich kriegst du mein Paket aus Hongkong. Dann hingegen kriege ich dann eine Nachricht von FedEx, dass ich doch gerne nochmal 150 Euro bezahlen sollte, weil Zoll. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, habe mich sehr geärgert. Und macht natürlich jetzt keinen Sinn, das Ding zurückzuschicken, weil dann kommt dann noch, käme ja noch mal Zoll drauf. Genau. Im Kleingedruckten steht drin, wir versenden hauptsächlich aus Deutschland. nicht ausschließlich. Ja. Und da habe ich natürlich ja, nicht drüber nachgedacht. So viel mache ich damit nicht.
Genau. Ja, es ist ärgerlich auf jeden Fall. Da kann ich, könnte ich jetzt auch eine Geschichte zu erzählen, aber die erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Genau. Die Geschichte zum teuersten Pullover, den ich mir jemals gekauft habe.
Also GMK-Tech K8 Plus, ist ein kleiner Würfel. Aha. Mit ein bisschen SSD dabei. Aber es gefällt mir.
Aha. Gefällt mir. Ja, cool. Ja. Ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ob ich mir nicht einen Desktop holen soll. Ich hätte mir dann einen größeren, glaube ich, gekauft, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich mit meinem Laptop eigentlich fast immer am Rechner sitze und ich eigentlich gar nicht so einen krassen Laptop brauche, aber ich habe dann am Ende doch irgendwie einen Laptop genommen, weil man ist irgendwie so gewohnt, dass man so einen Laptop hat, weißt du? Ja, ja, ja. Weil dieses eine Mal, dass ich im Jahr irgendwie woanders bin, gut, ich bin jetzt ja mittlerweile öfter mal woanders, 2-3 Mal im Jahr, da möchte ich ja dann trotzdem ein gutes Laptop haben und nicht irgendwie so ein useliges Kackding.
Ja, verstehe. Ja. Nee, also für den Moment bin ich ganz zufrieden mit der Hardware. Ja. Dann ging die Geschichte aber los, welche Distribution. Da muss ich kurz ausholen.
Ja, Moment, ich möchte wieder mal auf die Formulierung achten. Dann ging der Spaß los, sich eine Distro auszusuchen, sich für eine Distro entscheiden zu dürfen.
Ja, okay. Ja, genau. Dann,
wie bist du da rangegangen, Holger? Wie sah da deine Entscheidungsmatrix aus? Wie viele Spalten hatte die?
Ich möchte kurz einwerfen. Ich möchte, damit du auch noch ein bisschen Spaß dabei bei der Sache hast. Ich habe eine Bluetooth-Tastatur und ich habe eine Bluetooth-Maus. Mhm. Ich habe nicht so viele USB-Kabel.
Ach, die Kabel waren da der
und ich habe auch nicht so viele USB-Ports an dem Gerät dran.
Also du brauchst zwei, oder nicht? Du hast einen Display-Port für deinen Monitor und dann hast du zwei für Maus und Tastatur.
Ja, aber dann brauche ich ja noch einen Port für den Stick.
Ach, für das Live-System.
Und das war, da war ich schon sehr mit ausgelastet. Aber ich habe dann habe aus der Not eine Tugend gemacht und habe direkt getestet. Wie lassen sich denn Live-Systeme nur mit Tastatur installieren? Dachte mir, wir reden ja von Linux, das ist ja auch kein Problem. Turns out, doch. Das hat bei allen irgendwie geklappt, aber das war bei allen unterschiedlich schwierig. Mhm. Okay. Also, du hast mir ins Hausaufgabenheft reingeschrieben, Fedora musst du machen. Und turns out, das habe ich dann auch am Ende gemacht, weil da war sowohl das Live-System toll, als auch, das war einfach gut. Also das konnte ich gut mit der Tastatur bedienen. Es hat mich warm empfangen, es sah gut aus. Es war einfach, das war gut.
Ja.
Die Latte lag hoch, dann dachte ich mir, probierst du Ubuntu aus. Das war dann schon ein bisschen fuddeliger, das hat mich schon etwas rauer empfangen. Fand ich nicht so geil. Ich habe dann Linux Mint, glaube ich. Dieses Arch-Ding habe ich ausprobiert. Das fand ich ganz furchtbar. Dann hatte ich fast auch schon keine Lust mehr, noch weiterzumachen. Und habe dann nochmal SUSE ausprobiert, was ich auch nicht geil fand. Genau. Mit nicht geil fand war, wie lange brauche ich denn überhaupt jetzt erstmal, um mit dem Live-System hier Bluetooth ans Rennen zu kriegen. Und das Zweite, da haben wir auch schon ein paar Nachrichten ausgetauscht, der Default-Font von so Linux-Distributionen, das ist ja eine Frechheit, wie klein das ist. Was ist denn da los bei euch? Ich meine, ihr seid doch alles...
Erstmal ist das bei uns jetzt mittlerweile.
Ja.
Nicht bei euch, bei uns. Ja. Du bist da schon so vorgeprescht. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, müssen wir den oder die Hörerinnen da noch mal etwas mehr abholen, die vielleicht nicht so mega krass tief im Linux-Game drin sind wie du und noch mal ein bisschen kurz was dazu sagen. Was ist überhaupt eine Distro? Warum gibt es verschiedene Distros und zwischen was entscheidet man sich da überhaupt? Oder ist das, sagen wir das, das ist so, das Level erwarten wir einfach. Man weiß einfach, was ein Distro ist und
Ich glaube, das weiß man. Wir können aber nochmal drüber sprechen, weil ich stelle gerade fest, ich kann es, glaube ich, gar nicht so richtig gut definieren. Ich fange mal an. Also Linux ist ja erstmal der Linux-Kernel. Und wie ich von dir gelernt habe, installiert man immer den Linux-Kernel, der so um 17.30 Uhr am gleichen Tag released wird.
Genau, ja.
Das ist Linux. Und dann bauen ganz viele Menschen halt Software drumherum.
Genau.
Software drumherum heißt grafische Benutzeroberfläche, die Entscheidung.
Das ist halt so für die Leute, die so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen klicken wollen und klickibunti, ne? Eigentlich brauchst du ja keine grafische Benutzeroberfläche.
Ja, genau. Oder keine Ahnung, die Entscheidung, habe ich nur Open Source Software, welche Lizenzen verwende ich?
Welchen Package Manager habe ich? Ist es relativ wichtig. Welchen
Package Manager habe ich, genau. Welchen Update-Mechanismus verwende ich? Also Rolling, also möchte ich meine Distribution eigentlich ständig aktualisiert haben, damit die möglichst aktuell ist? Oder möchte ich die so aktualisieren wie macOS oder Windows, so in Batches quasi? Und genau. Und das, so würde ich Distributionen erstmal, da gibt es garantiert noch so ein bisschen was.
Genau. Also letztlich könnte man sich sogar, wenn man möchte, ein eigenes Linux-System aus den Komponenten selber zusammenbauen. Also es gibt natürlich Anleitungen dazu, wie man sich ein ISO-Image aus den Einzelteilen selbst zusammenkonfiguriert, wenn man es richtig gecustomized haben will. Da gibt es auch das Linux from Scratch zum Beispiel. Mhm. Wenn man das macht, wenn man das fertig hat, dann weiß man, wie ein Computer funktioniert, sag ich mal. Mhm. Und eine Distribution ist im Endeffekt eigentlich nur so eine Art Projekt-Community, die diesen Prozess für einen macht und das kuratiert im Endeffekt, was alles zu dem System dazugehört und was man installieren kann. Genau, und da stecken halt verschiedene Philosophien dahinter, ne? Also Fedora ist zum Beispiel so, dass es immer die Software relativ aktuell ist. Also da hat man zum Beispiel immer einen relativ aktuellen Kernel, was immer deshalb wichtig ist, weil bei Linux ist es ja so, dass die Treiber alle mit im Kernel drin sind. Das heißt, wenn du jetzt für ein bestimmtes Bluetooth-Device einen Treiber haben willst, dann muss dieser Treiber in der Regel eigentlich im Kernel mit drin sein. Und deshalb ist es immer gut, wenn man eigentlich einen relativ aktuellen Kernel hat. Man kann ja mal was kaputt gehen, aber ja mei. Genau, und Ubuntu ist dann halt eher so ein System, was mal früher immer so auf die Masse ausgerichtet war. Mint, da ist immer die Philosophie gewesen, dass man möglichst viele Dinge, die gegebenenfalls auch proprietär sind, schon mit unterstützt, viele verschiedene Media-Codecs und solche Sachen. Und die kommen halt alle mit unterschiedlichen Package-Managern, die sich dann wieder anders verhalten, wo dann immer halt auch der Ansatz des Packaging anders ist und was damit reinkommt. Wir haben natürlich auch Arch Linux gar nicht. Du hast gar nicht Arch Linux ausprobiert, by the way.
Ist Mint nicht eine Arch Linux-basierte Variante?
Nee, ich meine, Mint ist Ubuntu-basiert, wenn da nichts geändert wurde.
Es gibt aber noch so eine Clicky-Bunty-Variante von Arch auch.
Ja, das ist Manjaro. Und Cache OS, meine ich, ist auch.
Okay, Arch, ja gut, ich hab Arch gar nicht erwähnt, aber nachdem.
Ja. Hast du aber auch nicht ausprobiert, oder?
Nee, also das Ding ist, ich will da kein Hobby rausmachen. Weil, also das ist ja, das soll, also du guckst mich jetzt schon so ganz entsetzt an.
Nö, also, ich finde das völlig in Ordnung.
Ich habe die Tage nochmal mit jemandem gequatscht, der deutlich weiter im Linux-Game ist wie ich, der es auch schon länger macht und der jetzt eine ganze Zeit lang, weiß ich nicht, 5-6 Jahre Ubuntu einsetzt, ganz zufrieden ist, hauptsächlich zufrieden, manchmal flucht, der jetzt aber einen neuen Rechner aufsetzen möchte und jetzt mal Richtung Arch wandern möchte, weil er eben jetzt, keine Ahnung.
Bestell ihm doch mal einen schönen Gruß von mir und sag, er soll einfach direkt NixOS machen. Dann
Das werde ich tun. Genau. Habe ich nicht ausprobiert. Ich hatte irgendwann auch keine Lust mehr, die Distribution auszuprobieren. Ich wollte dann auch ins Machen kommen. Ich wollte dann auch den Rechner installieren, weil ich musste ja auch, da war jetzt ja noch ein Windows drauf. Und ich musste ja auch ein, zwei Mal Windows booten. Und das hat mich richtig genervt. Also Windows war richtig nicht geil. Ich wollte ja den License Key irgendwie noch da rausholen.
Ja, ich bevor wir darüber reden, weil das ist auch eine interessante Sidequest, die du gemacht hast. Was ich einfach nur krass fand, weil das hast du mir, glaube ich, auch so rüber telegrafiert, ist, wie schlecht es einfach funktioniert. Also, weil man denkt ja eigentlich so, krass, da werden ja irgendwie Millionen rein investiert, dieses Betriebssystem irgendwie geil zu machen. Da kriegen Leute Geld für. Und dann ist es ja anscheinend, wenn ich es richtig rausgehört habe, eigentlich beschissener gewesen, als jetzt ein Fedora da zu starten auf dem.
Ich weiß nicht, woran das jetzt gelegen hat. Also es ist, ich hatte ja da auch die Quest, ich möchte das nur mit Tastatur machen. Also keine so wahnsinnig absurde Forderung. Und
ich finde das vor dem Hintergrund so von Accessibility finde ich das mega krass eigentlich, dass das, also selbst auch bei Linux, okay, Linux ist ja immer noch so ein bisschen in vielen Bereichen ein freiwilligen Projekt, aber bei so einer Sache wie Windows würde ich jetzt eigentlich erwarten, dass das ohne Frage, auch ohne Maus gehen muss einfach.
Es klappte irgendwie, ich weiß, vielleicht habe ich da was falsch gemacht oder ich habe an der falschen Stelle den falschen Knopf gedrückt. Also ich musste da schon so ein bisschen gut zureden. Also, ja. Und das klappte dann irgendwann auch und wie gesagt, License Key, den wollte ich mir irgendwo wegsichern, damit ich ihn hab, weil der kostet auch Geld. Und aber da war das auch so eine Geschichte, um den auszulesen, brauchte ich irgendwie ein Tool, um das Tool zu, das musste ich aber erst installieren. Also irgend so ein Windows, man kennt das, irgendwelche Windows-Tools, um das zu installieren, brauche ich aber erst ein Update irgendwas. Um Update irgendwas zu tun, brauche ich noch ein anderes Update. Und der will aber erst Windows Service Pack 3 haben und der will dann erst, also, und der will natürlich erst noch restarten dreimal und das war wie, also, oh, das war nicht geil. Ich war froh, dass es dann, als es dann weg war.
Also ich muss gestehen, ich habe mir ja ein gebrauchtes ThinkCenter geholt als Backup-Server. Da war auch Windows drauf. Ich habe da nicht mal dran gedacht, dass man da irgendeinen Key sich rausholen kann. Ich habe das einfach platt gemacht und mir gedacht, scheiße, weg mit der Scheiße.
Wenn ich hier schon 150 Euro Zoll bezahle,
ja,
kann ich zumindest diese 20 oder 100 Euro, weiß nicht, für den Key noch irgendwie wegsichern. Mhm.
Na ja. Gut, aber dann entschied man sich für Fedora anscheinend.
Ja, ach so, da kann ich, du hast hier gerade schon was, genau, Entscheidungsding war auch noch, welche grafische Benutzeroberfläche möchte ich haben, da habe ich mich relativ schnell für Gnome fand ich cool, also das sah auch deutlich besser aus, als ich das noch in Erinnerung hatte von vor 10 Jahren, was weiß ich, war cool. Sidequest, wie brenne ich mir denn oder wie mache ich mir USB-Sticks für Live-Systeme und so weiter und so fort?
Nur mal zur Benutzeroberfläche, KDE hast du auch ausprobiert oder nur GNOME? Also Mint ist ja dann dieses, die haben ja das, wie heißt denn das nochmal, was die machen? Habe ich jetzt vergessen?
Habe ich auch
ausprobiert. Aber also KDE, da hättest du ja dann ein Kubuntu zum Beispiel spezifisch machen.
Ja, KDE kannte ich schon. Das KDE habe ich früher benutzt. KDE ist ja so Windows-mäßig.
Genau. Also genau, GNOME ist halt macOS und KDE ist Windows im
Endeffekt. Genau, GNOME hat mich natürlich sofort abgeholt. GNOME fand ich sofort gut. Also dachte ich mir, oh nee, das ist so, wie ich es
eigentlich sogar auch besser als macOS, oder?
Jetzt war die Verbindung kurz weg. Genau. Ja, ist auch schön. Was soll ich sagen? Das Erstellen von diesen USB-Sticks, war erstaunlich enthusiastisch. Also das dachte ich mir, das wäre mehr gestreamlined. Also diese Edger-Software, die lief unter macOS mehr schlecht als recht, sehr langsam. Für ein Tool, was nur USB-Sticks schreibt.
Normalerweise nimmt man natürlich DD dafür.
Ja, klar.
Command-Line-Tool und dann.
Ja, ich weiß. Aber das ist, und welches Image dann, also die Doku-Seiten waren nicht so gut, da musste man sich schon so ein bisschen durchhangeln. Mhm. Sowohl bei Fedora, ich nehme Fedora mal aus, die Fedora-Experience war gut. Aber zum Beispiel die Ubuntu-Experience, die SUSE-Experience, um das zu tun, war nicht so geil.
Du meinst also der Weg von der Webseite, das ISO zu laden und das auf einen USB-Stick zu packen?
Genau. Das ISO erstmal zu finden. Ich glaube, bei Ubuntu war das auch so. Da führten Links wieder ins Leere. Da musste man wissen, wo man sucht. Für Leute, die sich damit jetzt auskennen, für die ist das kein Problem. Aber für mich jetzt dachte ich, okay, wo muss ich denn jetzt suchen? Gucke ich jetzt auf GitHub? Gucke ich sonst wo? Fand ich jetzt, ich kenne mich so ein bisschen mit Strukturen in Softwareprojekten aus. Oder zumindest glaube ich das. Und das fand ich da schon erstaunlich schwierig. Okay. Also nicht so weniger einladend, als ich das jetzt gedacht hätte.
Ja. Zum Schreiben eines USB-Sticks nehme ich ja ganz gerne immer das Caligula. Das ist so ein Command-Line-Tool, in Rust geschrieben natürlich, was so ein bisschen diese DD-Experience ein bisschen nicer macht. Also das fragt dich zum Beispiel, das findet zum Beispiel automatisch die USB-Sticks und sagt, möchtest du diesen USB-Stick benutzen? Du musst das nicht alles von Hand machen. Und interessante Story, der Typ, der das gemacht hat, der fand früher das Nero Burning Rome cool. Und deshalb hat er das Programm Caligula.
Nein, irgendwie lustig. Ach, geil, das ist ja witzig, ja. Okay, das ist nice.
Kennt noch Nero Burning Rome?
Zeigt mal bitte auf hier. Das ist, ich habe letztens eine Doku gesehen über Leute, die für den Amiga Cracking Software geschrieben haben. Also da wurden so Amiga Copy Software wurde da reviewed, okay. Mal Cracking Intros da reingekriegt. Das fand ich ganz geil.
Ganz es nice. Gibt ja tatsächlich sogar auch, also das finde ich total interessant, das, was es halt einfach so für Nischen gibt. Es gibt ja sogar heute noch Leute, die für einen Gameboy oder für einen NES Spiele entwickeln, ne?
Ja. So. Auch für C64 noch. Da gibt's, da kommen hin und wieder schon nochmal Spiele raus. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das ist, Leute. Ja.
Okay. Ja. Jetzt steht hier ein Begriff in unserem roten Faden, den, da weiß ich überhaupt nicht, worum es da überhaupt geht. Da steht nämlich A11Y Live-System.
Da haben wir doch gerade schon drüber gesprochen. Also wie Live-System und mit Tastatur und.
Und deshalb A11Y?
Accessibility.
Ah, okay. Den kannte ich noch nicht.
Achso, okay. Haben wir doch drüber gesprochen. Also ich habe mich dann für Fedora entschieden und hab die Entscheidung im Großen und Ganzen auch gar nicht bereut. Also wir können die Folge jetzt beenden. Fedora, gut. Danke, Leute. Danke, Fedora.
Macht Fedora.
Nee, aber das habe ich beim Live-System ja schon gesehen, es hat wirklich fast alles erkannt. Also da gab es jetzt, meine Kamera lief, meine Tastaturen liefen, konnte das Tastaturlayout easy auswählen, Monitore waren da, mein Sound-Interface war da. Also gut, ich habe da wenig geflucht.
Wenig zu meckern gehabt.
Nee, aber das lief. Also ich musste mich, das muss ich nach wie vor, mich an Tastaturkürzel, also weil Control und Command ja mehr so einigermaßen verdingst sind und man kann die nicht beliebig konfigurieren. Ja. Aber das clasht dann mit ein paar Defaults. Egal. Also das ist jetzt, fand ich jetzt nicht so schlimm. Oder finde ich nicht so schlimm.
Also ich finde es bei IntelliJ schon krass, ehrlich gesagt, die Umgewöhnung zwischen macOS und Linux.
Ja, also geil ist das nicht. Ich habe noch nicht so viel programmiert. Von daher kann ich das jetzt nicht. Ich hatte. Ich gehe ja komplett nach dem Ding hier vor. Das ist ja fantastisch. Wie installiere ich Software, war ein Ding.
Ja.
Ich bin als erstes über Spotify
gestolpert. Schreib's in deine NixOS-Config, dann bist du fertig.
Ja, ich bin über Spotify gestolpert. Erst, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Auf der Spotify-Seite gab es nur, ich glaube, nur Snaps oder sowas. Was das ist. Hab ich mich schon irgendwie geärgert wieder. Dann gab es aber es gibt bei Fedora zwei Arten, wie man Software installiert. In der Doku wird gerne was von DNF erzählt. Und es gibt dann noch so ein Software Center, wo ich auch Sachen installieren kann. Ja. Ich habe erst viel später festgestellt, dass das gleiche Ding ist. Das war mir nicht klar.
Das ist die GUI eigentlich für DNF.
Quasi. Ja, aber ich kann bei diesem Software Center immer noch auswählen, ist das denn, ist es eine Flatpak Source, ist es eine Trivio, Treviso, irgendwas so. Okay. Also, da habe ich am Anfang ein bisschen mit gestruggelt. Wo kommt denn meine Software her? Wie installiere ich das? Vielleicht hätte ich mir da sogar ein bisschen. Vielleicht hätte ich so ein bisschen Händchen halten gebraucht. Wie funktioniert denn das?
Und, ich finde, das ist ein gutes Feedback, weil du bist ja jetzt schon sehr technisch versierter Nutzer. Und wir wollen natürlich, dass irgendwann alle Leute ihr Windows in die Tonne kloppen und dafür, das können wir vielleicht hinterher noch besprechen, wie lange das noch dauern wird. Ein Jahr oder zwei Jahre nur. Aber das kann ich nachvollziehen. Was ich immer haben wollte, war eigentlich eine einzige Art der Softwareverwaltung nur. Ich wollte gerne, dass ich alle Programme, auch die Desktop-Programme, über einen Package-Manager am besten installieren kann. Das fand ich bei Manjaro ganz cool damals, weil das ja Arch-basiert ist, dass man erstmal sehr viel über das Arch-Package-Repository gibt und dann gibt es bei Arch Linux ja noch das AUR, das Arch-User-Repository, wo halt beliebige Nutzer Softwarepakete über denselben Mechanismus zur Verfügung stellen können. Und dadurch kommt man schon sehr weit. Weil was ich daran cool finde, ist, wenn du alles über ein Paket, eine Paketverwaltung machst, dann kannst du immer mit einem Befehl dein ganzes System updaten. Das wollte ich halt immer haben. Und ich habe ja noch ein Ubuntu auch auf meinem Tablet laufen. Da habe ich dann zum Beispiel so Sachen wie die GitHub CLI, die gibt es dann nicht irgendwie im Ubuntu Repository, also habe ich dann irgendwo die dann wieder auf irgendeine andere Art und Weise installiert und das ist dann halt immer so mega nervig. Ich meine, wenn du jetzt nur ein oder zwei Sachen hast, okay, aber wenn das halt viel wird, dann ist das halt einfach irgendwie doof.
Und, ja, verstehe.
Genau, bei auf meinem Arbeitsrechner, den ich im Projekt benutze, habe ich halt auch Fedora. Da mache ich halt viel über DNF und meine User-Home-Sache, meine ganze Terminal-Umgebung mache ich über Nix mit so einem Teil meiner NixOS-Config. Also auch nicht irgendwie so mega optimal. Und dann hast du ja noch das Thema Flatpak angesprochen. Das ist dann wieder nochmal eine andere Dimension, weil es gibt einmal halt die Paketverwaltung, also DNF, RPM, wie heißt die alle, apt. Also Aptitude oder was man bei Ubuntu hat. Damit installiert man eigentlich in erster Linie alles, was so zum Grundsystem gehört. Also was im Terminal irgendwie ist, halt so System-Utilities, Bibliotheken, also irgendwelche Libs und keine Ahnung was. Und heutzutage, wenn man Desktop-Applikationen installiert, dann geht der Trend eigentlich dahin, aus meiner Sicht, dass man das versucht, über Flatpak zu machen, was halt einfach ein Packaging-Format speziell für ganze Desktop-Anwendungen ist, weil du sonst halt immer dieses Problem mit den Package-Konflikten oder so hast. Und bei einem Flatpak ist halt alles gepackaged, was dazugehört, zu deinem IntelliJ zum Beispiel. Also eigentlich eine schöne Sache, nur wie das dann halt bei Linux so ist, gibt es da natürlich auch wieder die Grabenkriege, weil es gibt halt nicht nur Flatpak, sondern Canonical, die Firma hinter Ubuntu, macht dann halt Snaps, die hat halt einen eigenen Desktop-Applikation, Packaging-Standard sich ausgedacht, der allerdings nur den es nur in Ubuntu gibt. Flatpak gibt es halt in mehreren Distros, deshalb glaube ich, dass Flatpak sich wahrscheinlich eher durchsetzen wird. Und dann gibt es auch noch App-Image, das ist dann auch nochmal ein anderer Weg, Sachen zu installieren. Und da sich dann zurechtzufinden und rauszufinden, wie mache ich das denn überhaupt, auch wenn man jetzt so ganz unbedarft daran kommt, das sehe ich auch als großes Problem, muss ich sagen. Also insofern, ja.
Also das hat mir schon sehr geholfen, als ich dann festgestellt habe, oh, das ist ja eins. Ich weiß auch nicht, wie man mich da abholen kann, aber das geht sicherlich. Also das,
Ja, also irgendwie, Linux ist ja halt immer auch so eine Frage der Wahlfreiheit. Natürlich ist es möglich, auf einem Fedora, die irgendwie dieses Snap-Zeug einzurichten und Sachen über Snap zu installieren. Oder ist es möglich, App-Images zu installieren? Oder ist es möglich, die Sachen einfach nur mit DNF zu installieren? Das ist halt deine Wahl. Aber manchmal ist die Wahl halt auch sehr überfordernd und es ist besser, wenn man einfach den einen Weg gesagt kriegt. Okay, mach das einfach so, dann ist das schon in Ordnung.
Ja, das ist mir ging es an der Stelle jetzt eher um Idiomatik. Also wie ist es gedacht? Also wie sollte man es tun? Also bevor ich jetzt anfange, kreativ zu werden, will ich ja erstmal den einen Weg haben. Also da sehe ich mich noch gar nicht, dass ich da jetzt großartig kreativ werde. Und ich will das vielleicht auch gar nicht. Und Von daher.
Ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, das, was ich gerade versuche zu sagen. Es gibt vielleicht den einen Weg nicht, weil sich darauf noch keiner geeinigt hat, was der eine Weg ist. Da gibt es halt verschiedene Meinungen zu, was der eine Weg ist. Und deshalb gibt es da nicht so eine vorgegebene Road quasi, die man geht, sondern du musst es halt irgendwie selber ein bisschen für dich herausfinden.
Na klar.
Oder sind das wieder wir, die sich zu viele Gedanken machen und jemand, der sich eigentlich gar nicht so gut mit Rechnern auskennt, der sagt einfach so, ja, okay, wie kriege ich jetzt Spotify? Ja, erstbeste Lösung, alles klar, mache ich, bang, läuft.
Ja, wahrscheinlich.
Also, ist das jetzt der richtige Weg oder ist das eigentlich jetzt ein bisschen unidiomatisch, wenn ich das so mache?
Das kann sein, das kann alles sein. Ich möchte noch von dem, das war der dritte, vierte Tag Linux, wo ich mich ausgesperrt habe, davon möchte ich noch berichten. Mhm. Da habe ich richtig geflucht. Ich habe mich ausgesperrt aus Linux, ich habe richtig geflucht. Ich habe nichts gemacht, nichts habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen Sachen neu installiert, starte neu. Ich starte ja meinen Rechner auch neu, es ist ja kein Laptop, Ich starte Sachen neu, ich mache den mal aus, ich mache den wieder an. Und ich will mich einloggen, gib mein Passwort ein. Passwort geht nicht. Ich tippe das Passwort nochmal ein, das muss doch jetzt richtig sein. Tastatur falsch, weiß ich nicht. Jetzt bewegt sich der Login-Bildschirm gar nicht mehr. Ich komme gar nicht, okay, gar nicht. Gar nicht geht das jetzt hier. Was ist denn los hier? Na gut, ich starte nochmal neu, vielleicht ist die Tastatur nicht. Nochmal gemacht, nochmal gar nicht. Dann habe ich festgestellt, ich komme ja hier auch in mein Terminal rein. Ich kann ja hier mit, was ist das hier, Alt F1 oder sowas?
Genau. Auf ein anderes TTY wechseln.
Komme ich auf ein anderes TTY, genau. Dann fragt er mich irgendwie einloggen. Ich so, ja, zack, bam, war ich drin, eingeloggt. Also Passwort.
Das ist doch geil, oder? Der nächste so, boah, geil. Die Benutzeroberfläche geht nicht mehr, aber ich kann mich da jetzt so einloggen und kann dann so auf dem Terminal Sachen machen, oder?
Da habe ich mich erstmal aufgeregt, dass da der Font, der Terminal-Font einfach so absurd klein war. Was seid ihr? Ich wollte gerade schon Linuxer beleidigen und meinem Dingsbild einfach, ihr seid doch alles picklige, bärtige, bebrillte Menschen. Wie könnt ihr denn diesen kleinen Font lesen? Das ist doch, oder seid ihr einfach alle so viel jünger als ich, dass ihr diesen kleinen Font lesen könnt? Das ist doch nicht wahr. Aber auch da hat mir Claude geholfen, eine Lösung für zu finden. Ich hatte einen schönen großen Font und alles war super. Mhm. Aber ich habe mich damit Claude dem Thema genähert. Ich war komplett hilflos. Ich wusste nicht, was ich tun soll, weil ich konnte mich über das Terminal TTY konnte ich mich einloggen, nicht über GDM. Mhm. GDM ist das, also hier der das Ding, was dann vor GNOME läuft. Genau.
Ja, der Login-Manager.
Konnte mich nicht einloggen. Habe dann gelernt, das sind zwei verschiedene Sachen, die sich auf unterschiedlichen Arten und Weisen authentifizieren. Warum, habe ich nicht verstanden und ist wahrscheinlich auch Quatsch. das sage ich jetzt mit dem Brustton der Überzeugung und des Hypes. Egal. Auf jeden Fall habe ich durch. Claude hat mich dazu ermutigt, der guckt mal hier in das Logfile, guck mal das Logfile, guck mal das Logfile. Und da habe ich auch ein, zwei Fehlermeldungen gefunden oder Exceptions. Und da hat mich dann Claude dazu motiviert, nee, das liegt jetzt an, weiß ich nicht was. Habe ich vergessen, irgendwelchen Auth-Systemen, die falsch konfiguriert sind. Da muss man hier und da eine Kleinigkeit ändern, habe ich gemacht. Die Fehlermeldungen waren weg. Ich konnte mich immer noch nicht einloggen. Mhm. War ein bisschen verzweifelt, habe ein bisschen ziellos durchs Internet geguckt. Dann sah ich irgendwann hier, da mussten was in der Fish-Config musste was ändern. Okay. Mhm. Aber du hast doch was mit Fish gemacht. Okay, du hast doch. Der hat doch Claude. Du hast mir doch gerade gesagt, ich soll, weil Fish als Standard-Shell zu setzen, als Default-Login-Shell, das ist blöd, weil das ist ja Non-POSIX und das willst du nicht machen. Du hast mir gesagt, ey, komm, mach das als letzten Befehl in deine Bash-RC rein, weil dann hast du eine vernünftige vernünftige POSIX.
Weil what could possibly go wrong?
Ja, das habe ich gemacht, das hört sich alles total sinnvoll an. Und turns out, das habe ich rausgenommen, zack, konnte ich mich wieder einloggen. Und also da musste ich halt dann noch so Zauberzeug drum machen, wenn Interactive, dann du, sonst nicht.
Okay, also ich konnte diesen ganzen, also das war ja wirklich dramatisch. Ich habe das ja auf der anderen Seite miterlebt. Naja. Und konnte es nicht so richtig nachvollziehen, muss ich gestehen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich das bei Manjaro gemacht habe, aber da war das überhaupt kein Problem, Fisch irgendwie einzurichten. Ich kenne halt nur diesen Weg, den ich auch auf macOS schon gemacht habe, den ich wahrscheinlich bei Manjaro auch gemacht habe, mit CHSH die Shell einfach zu ändern und zu sagen, ich möchte gerne Fisch benutzen.
Und da steht doch in der Fisch-Doku drin, dass das nicht so geil ist.
Aber wenn es funktioniert, wenn der andere Weg dein Computer brickt und der CHSH funktioniert einfach dann.
Ja, also das Ding läuft jetzt ja so auch, so ist ja nicht. Ich muss ja nur einen Guard drum machen, alles ist gut. Also das läuft jetzt so, Problem ist A, Doku für mich. Ich glaube, da könnte für dieses Fischding, da könnte ich mal Doku contributen oder zumindest da mal in die Diskussion reingehen. Das müsste ich mal tun.
Ja. Das hört sich jetzt aber auch wie ein Spezialproblem an, muss ich gestehen.
Kann sein, das kann in der Tat sein. Aber das Ding ist, ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich mich diesem Problem besser nähere, weil ich habe jetzt irgendwo nicht.
Aber du hast eine Lösung gefunden, also.
Ja, aber die habe ich zufällig gefunden.
Du hast doch was Wichtiges gelernt. Zum Beispiel, du hast gelernt, wenn die grafische Benutzeroberfläche nicht mehr tut, dann kannst du immer mit dieser Alt, was auch immer, Tastaturkombination, die ich jedes Mal vergesse und dann wieder nachgucken muss, kannst du immer halt in eine non-graphical Oberfläche gehen und so, wenn du im Terminal bist, dann hast du die Power, dann kannst du alles machen.
Ah ja, da habe ich die Power. Nein, also alles gut. Ich hätte mir nur eine Fehlermeldung gewünscht, mit der ich arbeiten kann. Also ich mag dann im Zweifelsfall lieber die Fehlermeldung. Und woher die kommt, weiß ich nicht, aber eine Fehlermeldung wäre cool gewesen. Das hat mich ein paar Stunden in Linux drin ein bisschen überfordert und ein bisschen geärgert. Genau. Joa.
Ja, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass es schwierig war, das rauszufinden, aber ich sehe es auch nicht als so sehr krass relevanten Use Case an, glaube ich.
Ja, das jetzt kann ich da auch lässig drüber stehen und sagen, ach. Aber ich bin.
Jetzt wird das so zu einer deiner Geschichten, ne? Die Komponentenmodelle. Ist das jetzt so eine von den Geschichten, die der Holger dann mal rausholt am Stammtisch?
Ja, oder Party ist es. Das ist
auf einer Party.
Ja, das war das.
Komm, jetzt erzählt mal jeder seine beste Linux-Geschichte.
Ja. Ich fang an. Tools, finde ich, sehen unter Linux einfach nicht so gut aus wie unter Mac, muss man schon sagen. Das Schlimmste.
Das liegt daran, weil die meisten Leute, die Linux machen, einfach im Terminal arbeiten. Die brauchen
das kann sein. Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, und ich tut mir leid, da wieder drauf rum, wir reiten schon sehr oft auf diesem Thema rum. Reaper und Ultraschall. Himmelhilf, ey, das ist wirklich. Also.
Nee. Das sieht schon sehr kacke aus, ne?
Ja, ich habe es jetzt so mal, also mit ein paar Konfigurationskniffen habe ich es jetzt so hingekriegt, dass der Font auch jetzt, sagen wir mal, lesbar ist. Also, dass man da überhaupt mal, das ist groß genug, dass der Maus zeigt, egal.
Ja.
Ich habe immer noch das Problem, dass wenn ich da das Fenster aus Versehen minimiere und wieder maximiere, dass nur ein Viertel davon gerendert wird. Also, das ist nicht.
Ja, das kann natürlich, ich versuche jetzt schon wieder Ausreden zu finden. Ich stimme aber zu, ich habe Reaper auch einmal kurz ausprobiert und dann ist gedacht, ich lasse es sein. Ja. Hab's ja dann mit Audacity gemacht, was ich jetzt vom Look and Feel auch nicht viel besser finde. Ich habe auch immer wieder mit IntelliJ weirde Probleme, dass irgendwie Dinge extrem klein oder extrem groß sind, je nachdem, ob ich gerade auf meinem 4K-Monitor oder auf meinem Built-In-Monitor unterwegs bin. Und ich dann irgendwie mit irgendwelchen Zoom-Faktoren hin und her hantiere und dann fange ich wieder an zu suchen. Dann sagt da einer, du musst irgendeine GTK-Umgebungsvariable setzen, damit der mitbekommt, was da
genau so ist. Ja.
Und dann heißt irgendwie, du hast das ja als Flatpak installiert und das ist ja irgendwie alles gesandboxed und der weiß ja dann nicht, was los ist. Und ja, also da stimme ich dir zu. Muss jetzt aber wirklich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie da so rumgloaten will, dass ich tatsächlich sehr wenige Desktop-Anwendungen abseits von meinem Browser benutze. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich alle quasi Anwendungen, die eine Webanwendung haben, die mache ich einfach in einen gepinnten Tab rein. Also zum Beispiel Spotify würde ich gar nicht die Desktop-App installieren, sondern ich würde das, wenn ich es jetzt benutzen würde, ich höre ja am Computer keine Musik, dann hätte ich halt einfach ein gepinntes Tab mit Spotify und würde das einfach benutzen.
Das ist mir zu archaisch. Also das ist,
was ist denn daran archaisch? Das ist einfach nur halt in einem anderen Fenster dieselbe Oberfläche.
Naja, was, ne?
Also der Spotify, ich wette sogar, der Spotify-Client, der zeigt einfach nur die Webanwendung mit einem Rahmen drumherum an.
Das kann sein, ich weiß es nicht.
Ja. Zumindest und ich so, meine, mit den PWAs kannst du das ja sogar mit einem, wenn du Chrome benutzt, kannst du ja sogar PWAs, kannst du ja sogar mit Chrome als richtige App dir quasi machen. Mittlerweile, ich bin ein Riesenfan von PWAs mittlerweile geworden. Auf dem Handy versuche ich das auch so viel wie möglich zu machen. Um halt nicht dieses App-Tracking zu haben, sondern das halt in meiner Browser-Sandbox laufen zu lassen. Und ich müsste jetzt echt überlegen, was ich sonst noch an Desktop-Software. Ich benutze noch Calibre für meine E-Books. Mhm. Aber ich glaube, das ist die einzige andere Desktop-Anwendung, die ich sonst. Bitwarden sieht auch richtig scheiße aus.
Das muss ich. Shoutout, OnePassword funktioniert nicht ganz so gut wie unter macOS, aber wirklich gut. Also, funktioniert gut. Ja. Also der Unterschied bei Spotify für mich war, die Sonos-Integration war unter der Standalone-Anwendung irgendwie besser als in der Browser-Variante. Also da ist schon da, zumindest...
Ja gut, das kann ich wiederum nachvollziehen, dass der wahrscheinlich da dann besser auf irgendwelche Devices zugreifen kann, die er haben muss, um Dinge zu tun. Ja. Also Sonos funktioniert ja wahrscheinlich über so einen DNS-Multicast in deinem...
Ja, das habe ich jetzt auch gelernt. Das funktioniert natürlich erst nicht und ich musste erst gucken, aber hat sich dann am Ende dadurch gelöst, dass ich WLAN einmal aus- und anmachen musste, dann funktioniert es.
Ich sehe ja noch Steam, da würde ich auch noch gerne kurz, wir sind ja in erster Linie ein Technik-Podcast, aber in zweiter Linie ein Gaming-Podcast.
Ja, okay. Steam, also funktioniert ja erst einwandfrei. Ich habe hier einen uralten Xbox-Controller hier, den ich unter macOS, glaube ich, nicht ans Laufen gekriegt habe, weil Gründe, ich weiß nicht mehr warum. Mhm. Der funktioniert out of the box. Ich konnte Steam Big Picture Mode sofort.
Also würdest du sagen, dass Linux schon sehr viel besser ist als macOS?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war gut. Erster Eindruck Steam, mega geil. Dann ging es halt an Spiele und das liegt dran, die Grafikpower von dem Ding ist nicht so geil. Und das klappte mit den, also mit der Controller, mit dem Controller Support auch nicht so gut. Ich habe noch eine Steam-Bibliothek, da hatte ich noch ein Half-Life 2 und ich hatte noch nie Half-Life 2 gespielt. Und ich dachte mir, das ist jetzt der Zeitpunkt, mal Half-Life 2 auszuprobieren. Mhm. Lief erst wunderbar. Dann schüttet das irgendwann random ab und dann kriegt ich das Ding gar nicht mehr gestartet. Und da sagt das Internet brüllte mich an mit, du musst natürlich dich hier für eine Grafikbibliothek musst du dich entscheiden. Ich weiß gar nicht mehr, welche das jetzt war. Vulkan, glaube ich. Ich muss dann hier noch -- Vulkan machen, dann läuft das und dann lief das auch. Genau. Und
aber es hat dich nicht gehuckt und du hast es jetzt nicht weitergespielt, oder was?
Es lief gar nicht mehr so gut.
Das ist aber also, krass, dass in so ein altes Spiel trotzdem nicht gut läuft.
Das ist gar nicht so alt. Da gibt es eine Neuauflage von, die, glaube ich, so 3-4 Jahre alt ist.
Von Half-Life 1 gibt es diese Black Mesa. Das ist die Neuauflage von Half-Life 1. Aber Half-Life 2 wurde, glaube ich, nicht neu aufgelegt, soweit ich weiß.
Ja,
also, das kam raus, als ich Abitur gemacht habe. Das war 2005.
Glaub mir, es gibt ein Update davon mit neuen Shadern, die quasi.
Ah, okay.
Also, damit man Bär noch aus der Hardware rausholt, damit das halt auf meinem Rechner nicht mehr läuft. war gut. Ich habe jetzt nicht so viel ausprobiert, fand den Nintendo Store qualitativ besser. Also bei Steam ist ja auch sehr viel Müll drin, weil das ist ja auch sehr viel unkuratierte Kacke.
Was ich sagen muss, was ich beim Steam Store ganz cool finde, ist erstmal die Suche finde ich viel besser. weil die Spieler sind ja so getaggt. Also Spieler haben immer so mehrere Kategorien, da kannst du da draufklicken. Ich habe zum Beispiel gestern versucht, Split-Screen-Spiele zu finden. Mhm. Das geht halt einfach beim Nintendo Store nicht. Da gibt's dann halt so Sachen wie, da sind auch einfach absurde Kategorien dann dabei. Zum Beispiel Familienspiele ist dann Disco Elysium mit drin. Wo ich so denke, so, hä, was, wer hat das denn gemacht? Also so richtig absurd. Wobei, jetzt reden wir ja gerade gar nicht mehr über ein Linux-Thema, sondern das ist jetzt eher an so ein E-Store-Thema. Ja. Was bei Steam natürlich auch cool ist, dass es einfach viel mehr Indie-Zeug gibt, ne? Wenn man bereit ist, sich da irgendwie zu vergraben und zu finden. Da kann, habe ich einen Tipp für dich, habe ich beim Gaming-Kapitel vergessen. Ich habe mit meinem Freund, dem Jan, dem Kleineren, ja, ich habe halt einen Freund Jan, der ist halt sehr groß, und ich habe einen Freund Jan, der ist halt kleiner als ich. Deshalb gibt's immer den großen und den kleinen Jan. Also ich habe mit dem kleinen Jan auf jeden Fall Wall World gespielt. Notiert ihr das? Das ist ein sehr cooles, kleines Pixel-Roguelike-Game, wo du mit einer großen Roboterkrake an einer Wand entlang läufst und dann immer in so kleine Bereiche reingehst und dann zwischendurch wirst du angegriffen, und ist ganz nett.
Das klingt geil.
Und das hat, das hat irgendwie nur 1 Euro gekostet, hat er auf Steam gefunden. Hat halt für den Abend einfach Spaß gemacht.
Ich habe hab noch Super Meat Boy, habe ich bei mir in der Bibliothek drin.
Ah, okay.
Das ist doch ein Klassiker. Das ist doch perfekt für Controller. Mhm. Das startete natürlich sofort nicht, weil er nicht auf die Datenbank zugreifen konnte.
Ja. Hm. Es ist klar, dass man für Super Meat Boy eine Datenbank braucht.
Ja, also das hat irgendwie, ja, hätte ich mir jetzt reingraben können, aber ja.
Ja, also ich möchte zwei Dinge sagen. Erstens möchte ich sagen, ProtonDB is your friend.
Ja, habe ich hinterher auch festgestellt.
Es gibt ja auch noch dieses GE Proton Patches Dingen. Ich weiß nicht, ob du da auch schon drauf gestoßen bist. Ja. Es gibt einen, so einen Typ, der hat einfach so ein gepatchtes Proton oder Steam. Da musst du irgendwie such mal nach GE Proton. Und der haut halt regelmäßig so Updates raus, wo so alle möglichen Spiele in den Resources sind. Also so, in dem und dem Spiel habe ich die russische Sprache gefixt. In dem und dem Spiel ist das und das gefixt. In dem und dem Spiel so völlig zusammenhangslos, aber immer so, keine Ahnung, so 50 Sachen so pro Release. Und das kann halt manchmal auch noch helfen, wenn man irgendwie Crashes hat.
Okay.
Aber ich glaube insgesamt, vielleicht auch jetzt langsam so als Überleitung zum Steam Deck, weil wir haben ja noch Zeit, wird das, glaube ich, besser werden, Gaming auf dem Desktop. Weil, also erstmal wird Windows immer scheißiger und immer mehr Leute werden sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es gibt immer mehr Gaming-Hardware, Steam Deck, Steam-Maschinen, die unter Linux laufen. Das heißt, es gibt ein Incentive, den Support zu verbessern. Valve macht da offensichtlich auch viel, investiert da viel. Und, aber ich meine, gut, es ist halt der 35 Jahre alte Craft, der mit Windows entstanden ist, ne? Da sind ja quasi Layer, du weißt ja, wie das in der Software ist, Layer auf Layer auf Layer auf Layer auf Layer. Und das alles wieder irgendwie auseinander zu dröseln und auf Linux richtig ans Laufen zu kriegen, das dauert. Aber ich finde, es ist, also vergleich das mal mit, was weiß ich nicht, 2015 oder so war, vor 10 Jahren, und was jetzt alles geht, das ist einfach krass. Und jetzt kommen halt die ersten Benchmarks raus, wo Leute sagen, weil Linux eben nicht so viel Bloat mitbringt wie Windows, ist die Performance sogar bei Spielen besser, wenn du es unter Linux laufen lässt.
Ja, mehrere Gedanken dazu. Also A, war ich fast ein bisschen enttäuscht, wie wenig dann doch lief. Weil, naja, Steam Deck gibt es schon, Steam Machine on the horizon. Aber gleichzeitig habe ich es jetzt auch nicht so richtig intensiv probiert. Aber sehe ich ähnlich. Also ich glaube, da sehe ich auch viel Potenzial drin. Genau, ja, also ob die Steam-Maschine jetzt wirklich einschlägt, weiß ich noch nicht. Also das ist, da habe ich letztens noch einen Bericht gelesen oder gesehen, die haben jetzt halt leider auch das RAM-Problem. Und ja, die können das Ding nicht, also die haben ein Problem der Bepreisung. Mhm. Die haben letztendlich, sind sie, wenn man realistisch ist, haben die nur ein gewisses Preisfenster, was die für das Ding verlangen können. Mhm. Auf der anderen Seite halt ein Preisfenster, was sie nehmen müssen. Also die können das Ding zwar wie nennt man das hier, subsidizen, subventionieren,
Ja.
Aber auch wahrscheinlich aber auch nur bis zum gewissen Punkt.
Ja. Ich glaube, ich frage mich ehrlich gesagt, was das mit den Konsolen macht, weil die Konsolen, da ist ja auch RAM drin. Das müsste ja eigentlich auf die Konsolen auch einen Einfluss haben.
Es gibt Deals wie, das bei Apple halt auch so. Da sichern sich Hersteller für einen gewissen Zeitraum Preise und Zug und halt Mengen.
Ja, aber das halt, hatte ja Sony hat ja jetzt nicht für die nächsten 10 Jahre sich den RAM gesichert, oder?
Weiß ich nicht, aber vielleicht für die nächsten 3, weiß ich nicht. Oder für die, also, keine Ahnung, aber möglicherweise schon, ja.
Okay.
Möglicherweise hat Sony noch eine andere Marktmacht als Valve.
Ja. Ja, ich muss sagen, also das ist was mich hart aufregt, gerade bei diesem ganzen AI-Scheiß, dass es einfach in jedem Lebensbereich einfach beschissen macht. Das ist einfach, es geht mir einfach hart auf den Sack im Moment.
Ich hatte letztens auch noch einen kurzen AI-Meltdown-Moment. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich bin durch LinkedIn gescrollt und das hat mich einfach alles hart aufgeregt. Weil es ist so, ja, keine Ahnung. Cloud Code ist super, keine Frage. Alles supi. Ja. Aber was da jetzt an mit Open Cloud?
Boah, und dann diese, weißt du, was mich richtig, richtig, richtig krass aufregt? Das sind diese Postings, wo es darum geht, dass AI ja kacke ist und dass man es anders machen soll. Man liest das und denkt so, du hast den scheiß Text mit AI generiert. Ey, halt mal die Fresse, Alter.
Ja, ja.
Oder?
Ja, ja, naja. Ja, genau. Alles doof.
Okay, also nächste Folge, die du ja organisieren wirst, sodass die in 2 Wochen stattfindet, weil wir jetzt im 2-wöchigen Schlagzahlrhythmus sind, ist dann Autobild FM Folge 135, Holgers AI-Meltdown.
Ja. Wir zerstören AI.
Ja. Ja. Wollen wir mal zum vollumfänglich positiven Fazit übergehen?
Jetzt schon. Wir sind bei Stunde 25. Ist das ja schon soweit?
Finde ich okay. Also, es sei denn, du hast ja über LocalCent noch nichts gesagt, aber ansonsten.
Nee, aber das ist eine Entdeckung. LocalCent war eine Entdeckung für mich. LocalCent war halt, wenn ihr das nicht kennt, es funktioniert wie AirDrop. Bisschen fuddeliger, das einzurichten. Ich musste also ein bisschen mehr hier refresh, refresh, refresh. Mhm. Aber funktionierte dann genauso wie AirDrop, aber halt deviceübergreifend und betriebssystemübergreifend.
Und einfach Open Source, ist doch mega geil, oder?
Ja, also es hat einfach war gut. Also keine Ahnung, das Shoutout, das war eins meiner ersten Dinger.
Ja. Ja, vielleicht ich habe vielleicht doch noch was, bevor wir zum Fazit übergehen, weil was mir noch so ein bisschen so fehlt hier in deiner Experience. Also ich bin erstmal natürlich mega begeistert, Holger. Richtig geil, dass du das Experiment gewagt hast und es viel besser ist, als du dachtest. Das finde ich schon mal gut. Aber mir fehlt so ein bisschen so dieses offene Betriebssystem-Feeling, so dieses, boah, geil, alles ist offen, alles ist Open Source, ich kann mir alles angucken. Wenn meine Benutzeroberfläche mal wieder crasht, dann kann ich mit dem Terminal Sachen machen und so. Das ist doch eigentlich das, was cool daran ist, oder? Oder ist das so?
Das ist mir völlig egal. Das ist mir ganz ehrlich, ja, das ist auch, das ist mir völlig egal. Ich will mich damit ja gar nicht auseinandersetzen. Ich kann das, aber ich mache das ja schon, ich mache das auf der Arbeit ja schon. Mhm. Da setze ich mich damit auseinander, warum irgendeine Kacke wieder nicht funktioniert und du brauchst Logdateien und tue Dinge. Das will ich gar nicht. Also, dieser Gedanke ist cool, aber ist jetzt nicht, oh mein Gott, das ist, wenn ich die kontroverser Satz, wenn ich die Wahl habe zwischen Sachen funktionieren und ich kann in Sachen reingucken, nehme ich die Sachen, die funktionieren. Kontroverse Aussage.
Und wenn sie funktionieren, auf jeden Fall, und du kannst reingucken, versus du kannst nicht reingucken?
Ja, dann natürlich, ja, okay, dann kann ich natürlich reingucken, ja.
Fazit.
Wir haben uns wirklich hart an dieser Liste entlang gehangelt. Das ist.
Ich fand das gut.
Du fandst das gut? Du hast erst noch gemeckert.
Nee,
hast du nicht?
Hast du das so wahrgenommen?
Du meckerst
nicht. Ich wollte nur, du meinst, als wir heute darüber geschrieben haben, ob das so gut ist oder nicht, was wir da machen?
Nee,
ganz ich wollte genau. damit eigentlich nur, ich hatte dich nur so gefragt, ich wollte eigentlich nur hören, erwartest du jetzt, dass ich was beitrage zu dem roten Faden im Sinne von, ich schreibe da jetzt auch nochmal meine ganzen Erfahrungen auf? Oh. Oder ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich einfach nur durch diesen Erfahrungsbericht begleite und nicht so viel von jetzt nicht nochmal meine eigene Story da irgendwie aufschreibe? Das wollte ich eigentlich nur, dass wir da on the same page sind.
On the same page, ja, verstehe.
Ja. Nee, also und das ist einfach mal so to say.
Ich finde es 80%iger Daily Driver, also es ist.
Wofür machst du in deinem Privatleben heute noch dein MacBook an?
Ich habe das letztens noch angemacht, um wahrscheinlich die Folge zu produzieren, werde ich anmachen.
Dafür ist Reaper zu scheiße, meinst du?
Nee, einfach, ich werde es mit Reaper probieren, aber wenn das wieder nicht läuft, muss ich das wahrscheinlich tun.
Ich kann Ihnen doch nochmal meine Audacity-Produktionsnotizen geben. Damit geht das nämlich eigentlich auch ganz okay.
Okay, ja, okay. Wenn ich da mit diesen. Das eine, ich brauch ein so ein Plugin, das ist gut. Wo brauche ich denn noch? Es gab ein, zwei, ich glaube, Banking-Tools fand ich auf macOS noch besser. Oder da habe ich bisher noch nicht reingeguckt.
Machst du nicht Haarledger?
Ich mache nicht Haarledger. ich habe noch das ein oder andere Dokument, was in Mac
Pages.
Mac Dokumentenformat da ist, genau, ja. Das
könnte man ja nach ODT exportieren wahrscheinlich.
Oder nach Google Docs halt, weil das wäre dann, könnte man da noch ODT machen, aber ist Open Office auch besser geworden?
LibreOffice ist das ja mittlerweile.
Ja, es gibt ja zwei jetzt, weil das macht die Geschichte ja noch viel besser.
Normalerweise würde ich jetzt LibreOffice nehmen an deiner Stelle. Also ich habe ja meinen Google Drive auf Nextcloud migriert und da läuft ja quasi so ein Headless LibreOffice als Dokumentenserver. Und das ist eigentlich völlig in Ordnung. Also.
Okay, ja, das muss ich mir mal angucken. Hab ich noch nicht. Das gehört aber, weiß ich nicht.
Holger, du stehst ja gerade erst am Anfang deiner Reise.
Genau.
Wir setzen hier bald mal eine schöne Nextcloud auf und dann.
Nee, warte mal, ich guck hier auf meinen Außen, der ist wahrscheinlich jetzt auch. Ich würde den anmachen, wenn ich einen Laptop brauche einfach, dann würde ich ihn anmachen.
Ja, dann würde ich sagen, stellen wir dir mal ein schönes Framework zusammen, oder?
Das, genau, ja. Naja.
Und beim nächsten Mal, wenn du dir für die Arbeit einen Laptop aussuchen darfst, dann ist es doch ein Linux-Laptop, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also da machst du jetzt ein ganz hartes Fass auf, dass ich jetzt einfach beantworte mit Nein. Also das würde ich nicht tun.
Ich mag ja lieber die weichen Fässer anstatt die harten Fässer.
Das ist richtig, ja. Nee, gibt da so ein paar Einschränkungen.
Soweit habe ich dich noch nicht.
Ja, es gibt da so ein paar Einschränkungen beim Linux-Support bei uns. Bei Arbeitgebern.
Aber Linux ist doch bei deinem Arbeitgeber aktuell eine Option, oder nicht?
Das ist eine Option, ja. Ich möchte das Thema gerade nicht besprechen.
Dann ist, ja, gut.
Warte mal, aber ich muss nochmal gucken, was habe ich denn sonst hier noch, was ich denn noch ich brauche das noch für so ein paar iCloud-Sachen. Ja. Also für so ein paar Walled Garden-Sachen brauche ich
das noch. Ja, wollte ich gerade sagen. Also du brauchst das, um noch auf deine proprietäre Cloud zuzugreifen. Okay.
Mhm. Ja, das ist richtig. Genau. Ja, genau.
Ja, also, aber Spaß beiseite. Das ganze iCloud-Thema ist natürlich krass, weil es quasi dein Device mit einem Online-Service verbindet und dich darüber irgendwie festhält auf sowohl dem Device als auch der Plattform. Das ist schon irgendwie krass.
Ja.
Also ich kenne ja die Wechselschmerzen. Ich versuche seit einem Jahr von Google Fotos wegzukommen und stehe jetzt kurz davor. Ich habe ja diese Folge kein HomeLab-Update gegeben. Das muss ich in der nächsten Folge mal wieder machen. Es ist halt krass schwierig, da wegzukommen von diesen Services, aber
ja. Ja, aber es, ich, wie ich da schon, wie ich gesagt habe, es funktioniert erstaunlich gut. Es ist weniger polished als macOS. Es macht ein bisschen weniger Spaß wie macOS, weil es eben nicht so, nicht ganz
na,
so
komm, ist. Also ich finde so ein Stock-Gnome, wie man das unter Fedora hat, das ist schon extrem cool.
Ja, auch, ja, aber das sind so die Kleinigkeiten, wo macOS besser ist. Die Font-Auswahl zum Beispiel, das ist alles, das ist nett, aber das ist noch ein bisschen cheapo. Also das ist so.
Ich finde das irgendwie lustig, weil du hast ja so viele Sachen genannt, die für dich irgendwie so ein Problem waren oder schwierig waren oder eine Herausforderung waren. Und ich habe bei jedem gedacht so, es war mir so völlig egal. Und dann sind so andere Sachen, wo ich sage, so, das ist doch mega wichtig. Und du so, ja, es ist eigentlich mir völlig egal, ob das so ist oder nicht. Also so sind halt auch Leute unterschiedlich.
Ja, ja.
Und unterschiedliche Typen. Ich bin ja da eher so der Normalverbraucher, würde ich sagen, was Betriebssysteme angeht. Ja, ja. Und du bist ja da eher so ein Paradiesvogel irgendwie.
Das sind halt so
komische Sachen wichtig.
Ja, ja, das ist richtig.
Und,
nein, aber ich hab's ja, ich hab's noch nicht deinstalliert. Ich warte noch auf den Moment, wo irgendwas nicht, also ich will das nicht beschwören, wenn gar nichts läuft. Dann wird es schwierig wahrscheinlich, wenn ich mich da wieder irgendwo durchdiagnostizieren muss. Da finde ich AI nicht so, auch nicht so wahnsinnig hilfreich in der Tat. Mhm. Also bis bisher. Und ja, aber es ist gut. Also ich kann deinen Appell vom Anfang der Folge kann ich fast nur wiederholen. Also probiert, also falls ihr überlegt, das zu tun, probiert es aus. Ich kann nicht unbedingt GMK reinen Herzens empfehlen, weil sie euch vielleicht aus Hongkong was zuschicken. Das Gerät selber finde ich gut, habe ich keine nichts auszusetzen. Ich möchte euch nicht in Zoll-Woes bringen. Aber ja, es macht
ja schon. Also wenn es nochmal um Geräteempfehlungen geht, ich glaube, was man wirklich bedenkenlos empfehlen kann, ist einfach ein altes ThinkPad zu nehmen. Also die sind einfach bekannt dafür, dass die einen sehr guten Support haben, dass man da eigentlich alles ans Laufen kriegt, sind sehr beliebt bei Linux-Leuten. Oder halt, wenn es ein neues Gerät sein soll, also gebraucht, guckt nach einem ThinkPad. Wenn es ein neues Gerät sein soll, gibt es halt diverse Manufacturer, die spezifisch für Linux Hardware machen. Da gibt es halt Tuxedo aus Deutschland, Framework, System 76, und noch eine ganze Reihe anderer, die halt auch dafür sorgen, dass die Hardware unter Linux gut funktioniert. Und ja, dann ist das eigentlich eine coole Sache. Also für mich, wie gesagt, war das eine sehr bereichernde Reise, auf der ich sehr viel über Computer gelernt habe und auch, ich glaube auch, dass ich dadurch ein besserer Software-Engineer geworden bin, weil ich mich mehr damit beschäftigt habe, wie eigentlich ein Computer funktioniert. Ja. Und das ist natürlich ganz hilfreich, wenn man Software schreibt, die auf dem Computer laufen soll.
Verstehe, ja, ja.
Dass man so ein bisschen versteht, wie das alles zusammenhängt. Weil am Ende des Tages sind es halt einfach nur irgendwelche Shell-Skripte, die einer aneinander gedengelt hat, die diesen ganzen Kack zusammenhalten. Und ja, aber
Das ist es leider, ja. Das ist diese Erkenntnis, die kommt mir auch immer. Ja. Über mir, das ist
aber so vielleicht, es ist halt auch einfach dann vielleicht gut genug, wenn das einfach funktioniert, dann ist so, ich weiß nicht, ich glaube so, über meine Karriere hinweg habe ich immer so diese Perfektion gesucht. Ich habe immer nach der Perfektion gestrebt. Wie kann ich denn, welches Pattern kann ich denn noch anwenden und welche Architektur und welches Framework und wie muss ich das machen? Und je mehr ich jetzt da so immer tiefer in diese ganzen Open-Source-Bereiche reingucke, da merke ich halt immer wieder, Leute haben halt ein konkretes Problem, das hat noch kein anderer gelöst, dann lösen die das halt so, wie sie es können und dann ist das eben nicht jetzt mit, keine Ahnung, Rust hochperformant, sondern der Typ hat es halt einfach mit Python geschrieben, weil es die Sprache ist, die er am besten kann und es tut einfach das, was es soll und es geht halt. Und man guckt halt jetzt da drauf und denkt so, ach, das ist halt irgendwie so eine Python-Grütze, aber es macht halt das, was es soll. Mhm. Ja, und so funktioniert es halt und das ist irgendwie so eine Lehre für mich geworden, wo ich versuche, nicht immer so auch an meinen eigenen Ansprüchen zu scheitern, zu sagen, das Problem lösen, sodass es funktioniert und dann weitergucken. Und man kann ja darauf iterieren, man kann es ja besser machen, aber
Verstehe.
Man sieht halt, ja, in einem Linux-System ist auch noch irgendwo das Shell-Skript drin, was das Zeug zusammenhält. Und der Holger hat halt auch irgendwo sein If-Else, um seine Fish-Shell zu starten. Ist auch nicht schön, aber geht. Ende.
Ende Gelände. Ja. Es tut mir leid, ich wollte mehr ranten.
Ja, also vor mir musst du dir das nicht leid tun. Ich glaube, das tut dir vor dir selber so ein bisschen leid. Du hast dir das so gewünscht. Du hast das alles nur gemacht, damit du sagen kannst, siehst du, jetzt habe ich mir so einen Computer gekauft, alles scheiße.
Genau.
Aber ja. Ich freue mich, dass es nicht so gekommen ist.
Ja, guck mal, ich habe da gerade mit dem Hammer drauf gehauen und der ist kaputt. Linux hält nichts aus, so. Nichts hält Linux aus. Ne. Naja, dann Stunde 40.
Passt,
glaube ich, weil.
Ja.
Dann. Ja, Leute, schreibt uns mal in die Kommentare. Wie sieht eure Linux-Reise aus? Seid ihr schon da? Seid ihr in noch deutlich normaleren Sphären als der Kollege Ritter unterwegs? Seid ihr vielleicht sogar noch auf Windows? Pfui Deifel, sag ich da. Oder wie seid ihr da gerade gepoolt? Schreibt's mal unten in die Kommentare oder uns auf Mastodon oder auf, wo sind wir noch?
Blue Sky
genau, sind wir, oder?
Genau. Spotify.
Spotify auch. Spotify-Kommentare könnt ihr auch machen. Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal zu einem Thema, was der Benedikt raussucht. Und ich sag dann in dem Sinne, ciao mit V. Bis Dalimanski.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.